When you're young, or when I was young, I thought that success was all I needed. That's what was going to bring the happiness, buying my mom a house, fame, the accolades, having people say, yo, you are the best in the game. I thought those would be the things that would bring happiness. And then when those things came, the happiness wasn't there. And I realized why that was. There was such an attempt to achieve these things and to keep going that you lose sight of the people and the blessings that you have around you. You're so focused on the next success, the next step in your career, the next check, whatever it is, and you forget the fact that you have these things that seem small if you're looking that way, but if you look this way, you realize they're the only thing that matters, and that's your mother, that's your family, that's love.
Liebe Leute, nice, dass ihr wieder am Start seid zu einer neuen Folge NoNo MVP Podcast. Hier dreht sich wie immer alles um Musik, Video und Produktion. Heute mal wieder mit einem MVP, Most Valuable Person of the Episode. Wir haben einen Gast am Start. Wir freuen uns.
Ich dachte, du meinst mich.
Ja, stimmt. Ey, wie oft will mir das noch passieren? Das ist das zweite Mal. Ey. Dass alles, ich in meiner Aufregung der Anmoderation mein Homie-Video für uns irgendwie aus dem Vorlasse.
Alles gut, Digi. Ey, ich bin das gewohnt.
Jetzt bist du es echt langsam gewohnt.
Alles entspannt. Ey, Digga, ja, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ich wollte sowieso sagen, wir laufen uns jetzt gerade sehr, sehr wenig über den Weg. Nur wenn wir arbeiten, auf jeden Fall. Ich will gar nicht dich lange unterbrechen.
Also, ich sitze hier im Studio, wie immer, mit meinem Man, Videofilms.
Und mit JB.
Yes, meiner Wenigkeit. Und wir haben einen Special Guest, Hexa. Welcome.
Moin, moin, Jungs. Danke, dass ich hier sein darf. Richtig nice.
Welcome, welcome.
Ich höre selber auch immer viele Podcasts und feierst dann auch immer selber mal eingeladen zu werden.
Wirklich, nice.
Ja, Mann. Ich hab Bock, Alter.
Sehr geil.
Safe.
Dieses Mal wollen wir ein bisschen früher auf das Intro eingehen. Wir haben einen Spieler gehört von J. Cole. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Ist auf jeden Fall ein Artist, den ich auch sehr, sehr feier. Wo es so ein bisschen um Success geht, um Erfolg geht. Und ich glaube, so ein bisschen den Mythos, dass Erfolg glücklich macht, so im Großen und Ganzen. Ne? Also immer so dieses nächste Level erreichen. Man denkt immer, ey, wenn ich das jetzt erreicht habe, dann erfüllt mich das komplett, dann bin ich komplett glücklich und alles ist gut. Und dann kommt wahrscheinlich wieder das Nächste und das Nächste und das Nächste. Ich glaube, das ist ein Punkt. Und der zweite, den er macht, so ein bisschen, wenn man dieses Stadium erreicht, dass man dann eigentlich vergisst, worauf es wirklich ankommt. So. Könnt ihr relaten? Wie sind eure Gedanken dazu? Habt ihr Gedanken dazu?
Safe. Hexa, was sagst du? Bro, ich hatte richtig Gänsehaut gerade bei dem Zitat, weil das gerade sehr aktuell für mich irgendwie ist. Also ich habe euch ja schon gesagt, dass ich hergekommen bin, ich bin gerade in einer kleinen Schaffenskrise, ist nicht so was Großes. Aber genau das sind dann die Sachen, die da so eine Rolle spielen. Ich würde es jetzt vielleicht auch gar nicht immer nur so auf Geld und Success nehmen, sondern immer nur auf das, was man halt nicht hat.
Ja.
Man könnte das bestimmt auch umdrehen und sagen, wenn jetzt ein Mensch die ganze Zeit nur für die Familie lebt und nur für seine Homies lebt, aber eben selber nicht an sich arbeitet, nicht an seinem Erfolg, dass der auch unglücklich ist und eben den Erfolg haben möchte. Ne? Darum geht es ja vor allem. Und ja, darum geht es bei mir gerade auch viel. Ne? Man hat jetzt irgendwie viel geschafft oder man schafft ja im Leben auch, man ist ja auf dem Weg, man hat ja Ziele, Erfolge vielleicht auch zu schaffen. Und gerade als Künstler, wo man sich die Ziele auch selber setzen muss und keiner da irgendwie dir sagt, wie es jetzt weiter lang geht, sondern du selber da Freiheiten hast, muss man sich ja viel damit selber beschäftigen auch. Und ja, das ist gerade großes Thema bei mir so, weil einiges, was ich mir so im Kopf gesetzt habe, habe ich jetzt erreicht. Aber jetzt bin ich trotzdem nicht zufrieden. Was ist los? Warum bin ich noch nicht glücklich sozusagen mäßig? Und dann guckt man halt wieder auf die anderen Sachen und beschäftigt sich damit viel. Aber das ist ja, glaube ich, der Weg. Das wird wahrscheinlich immer so sein, ne?
Ich glaube auch, ja.
Ich glaube, das Ding ist auch, dass meistens, wenn der Moment eintritt, wo das passiert, was du dachtest, wenn es passiert, ist es geil, ist es in dem Moment nie so geil, wie man dachte, dass es das wäre. Weißt du? Und das ist das Krasse. Und selbst bei Points, die man sich so setzt, wenn die dann eintreten, danach ist man so... Ja, war jetzt gar nicht so krass, wie ich dachte, dass es das wäre so.
Man ist dann auch fertig vielleicht, weil hat vielleicht 4 Jahre länger gedauert, Digga. Und ich, ja, jetzt habe ich es geschafft, wow, Alter. Ich habe auch echt viel dafür gegeben, so mäßig. Aber nee, vielleicht so das Ding auch. Nee, aber voll. Das ist also voll aktuell für mich auf jeden Fall.
Oder es ist, was ich auch irgendwie teilweise gespürt habe, ist so ein High, was man hat. Und dann gibt es aber danach halt genau dieses Loch wieder. So dieses, jetzt hatte ich das High. Aber du bleibst halt nicht auf diesem High, sondern dann stellst du dir die nächsten Fragen und setzt dir die nächsten Ziele und dann bist du eigentlich wieder nur in dem, okay, what's next Modus und das ist halt irgendwo ungesund, da geht es wieder um Balancing, so wenn du das nicht hinbekommst, irgendwie auch Wege, glaube ich, zu finden, dass das okay ist einerseits und andererseits dich auch irgendwie da drin pushen zu können und mit dem glücklich zu sein, was man hat, ja, dann wird es irgendwann
vor
wahrscheinlich
allem aus
kritisch.
Welchem Mut du das machst? So. Machst du das für dich selbst oder machst du das, um anderen zu zeigen, dass du das gemacht hast? Ja. Weißt du, das ist halt auch vielleicht so ein Point. Und ich glaube, cool ist dann, wenn du so ein Jahr später auf den Moment zurückblickst, und ich glaube, bei mir kommt dann dieser Glücksmoment erst, wenn du mit anderen Leuten darüber redest.
Ja, stimmt.
Und dann kommt das nochmal so hoch und denkst so, okay, krass, stimmt, das ist ja wirklich passiert, so, weißt du?
Ja.
Und dann, manchmal braucht es Zeit so ein bisschen zum Grown. Aber ey, ich glaube, JB, vielleicht introduce du erstmal.
Hast du noch einen Gedanken dazu?
Ja.
Du warst gerade
so
am Ansetzen.
Genau, nämlich noch, weil genau das Ding habe ich auch bei Tour, ne? Das ist ja voll vielleicht extrem dieses, also ich bin selber Musiker, ne? Und war gerade das erste Mal so auf der ersten eigenen Tour. Und es gibt ja dieses berühmt-berüchtigte After-Tour-Tief, und es hat wahrscheinlich genau damit zu tun, dass es nämlich erstmal das Hoch gibt, dass man nämlich vielleicht erst als Künstler eben plötzlich merkt, ein Jahr später, wie du meinst, du bist auf Tour. Das heißt, du merkst, Leute kommen zu dir, es sind nicht nur digitale Zahlen, sondern das heißt, ein übelstes Hoch, weil du merkst, faktisch, du machst ja voll viel richtig. Mhm. Aber genauso schnell, dass er dann ganz extrem wegfällt und danach wieder ins Loch fällt und dann merkst du, okay, ich habe jetzt das, was ich wollte, und dann kommst du eben genau auf die Sachen um dich rum, wo du merkst, okay, aber das habe ich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Ja, voll. Und das ist, glaube ich, bei diesem Tour-Tief extrem, weil es dieses extreme Hoch gibt. Und dann fällt es halt natürlich auch oft irgendwie. Ne?
Ja, vielen.
Das ist auch so ein Punkt, wo, glaube ich, viele so in so ein wirkliches Loch fallen. Vielleicht auch depressiv anbahnendes Loch. Mhm. Weil du halt auf einer Bühne stehst, glaube ich, ich probiere es nachzuvollziehen, wo so halt Leute dich feiern und du bist so voll der Mittelpunkt und dann bist du in deinem Hotelzimmer und bist plötzlich alleine so. Ja. Ich glaube, das ist ein super weirdes Gefühl.
Na, ne? Und genau dieses Ding, was J. Cole sagt, dass du immer, wenn du was erreichst, irgendwie dann doch immer vielleicht nicht ganz zufrieden bist damit.
Ja.
Und irgendwie merkst, es ist doch nicht so wichtig. Und das ist natürlich auch irgendwie eine harte Erkenntnis irgendwie. Also ja, voll. Es ist zwar ein mega krasses Hoch, aber als Mensch, man stellt sich ja immer alles noch krasser vor, vielleicht sozusagen. Man, genau, voll.
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir deine Stimme schon ein bisschen gehört. Nochmal sehr nice, dass du hier am Start bist. Auch nice erste Takes irgendwie schon für den Podcast. Man merkt, es wird bestimmt ein bisschen deep und wir werden viele Themen haben, über die wir noch sprechen können heute. Hexer ist hier, er ist Künstler, Rapper aus Leipzig, auch based in Leipzig, born in Leipzig, glaube ich auch.
Ja, Mann.
Wenn ich seine Mucke so, es war witzig, versuche ich das erste Mal, wenn ich seine Mucke beschreiben würde in drei Worten, es reimt sich sogar, würde ich sagen, Melodie, Energie, aber auch kleine Portion Melancholie. Ich habe es auf jeden Fall sehr gefühlt, ich habe mich so ein bisschen reingehört jetzt auch so in der Vorbereitung auf den Pod heute. Ein Zitat, was ich auch droppen will, er ist nicht New Wave und auch nicht Boom Bap, und da will ich auch nochmal gleich dann drauf zu sprechen kommen.
Safe, sehr spannend.
Bringt auf jeden Fall authentische Lines, viele Flows, geprägt von persönlichen, gesellschaftlichen und diversen anderen Themen aus seinem Lebensumfeld. Also man kriegt, finde ich, von allem so ein bisschen was mit, auch wenn sich das wahrscheinlich in deinem Werdegang auch so schwerpunktmäßig zumindest verändert hat, kann ich mir vorstellen. Mhm. Er kommt sogar aus einem bisschen klassischen Background. 2014 hat er so die ersten, wenn man sagen kann, Amateur-Battles, aber so kleinere Battle-Turniere gemacht, ist damit dann reingestartet ins ganze Rap-Game. 2018 bei diesem Life is Battle Area von PA Sports, glaube ich, kannte ich ehrlich gesagt nicht. Aber
ist sehr untergegangen, aber wild.
Ist crazy. Ich habe auch die Videos gesehen und dann immer alles so vor 5 Jahren, aber war schon auch ein Ding damals auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, hat da ein YouTube-Video rausgehauen, und seit 2019 ist er bei Ayuna gesigned, hat 4 EPs released, seitdem Features gemacht und ich sag jetzt einfach mal in Anführungsstrichen einige Singles.
Genau, auf jeden
Fall. Das wäre auch noch eine Frage von mir, weil ich so ein bisschen in der Hinsicht bin ich, glaube ich, das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, weil das ein Grind war, der eigentlich unvergleichbar ist, gefühlt. Ja. Aber da kommen wir dann auch noch ein bisschen drauf. Also,
geil, ich würde sagen, der Podcast ist jetzt zu Ende, weil alle Infos sind jetzt gedroppt auf jeden Fall.
So nämlich. Ey, aber mega geil. Ich freue mich immer sehr, wenn Leute für mich irgendwie diesen Werdegang also zusammenfassen und sich da Mühe machen.
Ja,
alles sehr gut für das, alles richtig soweit. Ja.
Sehr cool, sehr cool. Das freut mich. Ich sage dann auch noch immer bei den Leuten, die hier zu Gast sind, füg gerne was zu, beziehungsweise wenn irgendwas nicht ganz so genau ist, wie du es selber formulieren würdest, kannst du da gerne reingrätschen und auch dich selber nochmal ein bisschen vorstellen, weil, ich will es auch nicht alles vorwegnehmen und dich so stehen lassen und du willst was korrigieren.
Ich fand das eigentlich sehr geil, hat eigentlich alles gut zusammengefasst.
Sehr nice.
Auf jeden.
Sehr, sehr nice. Als allererstes fände ich spannend, weil ich rausgelesen habe, dass du halt einen recht unkonventionellen Werdegang hast. So, wie bist du von eher so einer Classic-Bubble zu Rap gekommen? War das irgendwie eine Sozialisation, die im Freundeskreis stattgefunden hat oder Schule oder wie kamst du zu Hip-Hop so?
Das ist nämlich immer die erste Frage, wie kamst du zu Hip-Hop? Und die Frage wird ja oft gestellt. Ich gucke ja auch sehr viele Hip-Hop-Interviews und viele Rapper, die ja auch ein paar Jahre älter sind, haben immer da eine sehr schöne Story zu erzählen. Zum Beispiel der Vater hat irgendwas vorgespielt oder so. Mhm. Und das kann ich halt nicht, weil 2014 halt Rap einfach schon Mainstream war. Es war schon richtig groß. Also es war schon so die obvious choice. Es war nicht mehr diese Nische, sondern eigentlich habe ich einfach das, was für mich am offensichtlichsten wahrgenommen habe, nämlich Rap. Und ja, das Spannende war, aber das erste Mal durch Rap kam ich eigentlich durch diesen, also ich war halt erst in so einem Chor, nennt sich das, mit Internat. Das war jetzt nicht nur so ein Schulchor, wo man einmal die Woche geprobt hat, sondern wirklich jeden Tag, was sehr intensiv war. Das macht man eigentlich, bis man 18 ist. Ich bin aber quasi ausgebrochen, 2014, also mit 14 Jahren, und habe damit Rap angefangen. Das heißt, es war auch so ein bisschen meine Methode, um weiter Musik zu machen, weil davor habe ich jeden Tag musiziert, aber wollte halt nicht mehr diesen strengen Alltag dort leben. Ich wurde ja auch, war pubertär, mit 14, 15 kriegst du Stimmbruch, alles mögliche. Du brauchst halt mehr Freiheiten, für mich war das nicht. Und dann habe ich eben diesen Rap für mich alleine entdeckt, für mich zu Hause. Und es wurde eigentlich schon im Chor die ganze Zeit gehört. Also das erste Mal Hip-Hop war ja auch im Tomana-Kurs, sind ja ganz normale Jungs gewesen, die auch viel Scheiße gebaut haben. Irgendwie auch das erste Mal gebufft habe ich ja auch da in dem Umfeld zum Beispiel. Das war jetzt, also oft ist es auch so, dass diese ganz Vorzeige-Internate eigentlich im Endeffekt die schlimmsten sind, so mäßig in bestimmten Belangen so.
Ja.
Genau, und da war zum Beispiel die erste Kontakt zum Beispiel mit Hip-Hop, weiß ich noch, 2011 war das. Da hat nämlich einer Böse Enkels gespielt, das Album von KIZ. Und ich habe das damals nicht gecheckt, weil ich so jung war. Ich habe gedacht, Böse Enkels ist so eine Bruderband von Böse Onkels und habe mich gefragt, Digga, warum hören die auf einmal hier eine Nazi-Band? Und erst ein paar Jahre später habe ich gedacht, nee, das ist ein Hip-Hop-Album von KIZ, was genau das Gegenteil davon ist. Also so klein war ich da noch. Das ist so meine erste Erinnerung an Rap, weil ich eben genauso naiv war. Genau, und dann glaube ich, war es einfach diese Anti-Bewegung, ne? Dass ich selber anfangen wollte, was für mich zu machen, auch vielleicht noch nicht mehr im Chor, vielleicht liegt so daran, dass gemeinsame Musik nicht mehr so, und dann halt angefangen, für mich alleine dieses Rap-Ding zu machen in Form von Battle-Rap irgendwie online.
Mhm. Krass, ja, ich wollte schon fragen ungefähr, damit man es einordnen kann, was so die Acts waren und die Songs zu der Zeit, wo du reingekommen bist, um das für mich zeitlich so ein bisschen einzuordnen.
Kollega King, Promophase, Spotify.
Okay,
krass. Das war ganz schon groß.
Ja.
Genau. Also das ging so, da habe ich mitbekommen, dass es richtig riesig ist. Da hat man auch gemerkt, dass Rap so richtig damit ja Geld gemacht wird. Das war ja auch, wo Spotify so richtig eingeführt wurde, so ein bisschen. Und ich habe auch von Anfang an, jetzt vielleicht mal für den Podcast interessant, auch immer Musikvideos gemacht. Ne? Also 2014 hatte man auch schon so weit, dass man Kameras, ein paar Homies schon mal eine hatten und man selber schneiden konnte. Es war schon so weit, und YouTube war ja auch schon entwickelt. Man konnte schon selber auf YouTube was hochladen. So habe ich mit Rap angefangen. Es war halt, ich kann einfach nicht damit prahlen, dass irgendwie aus so einer geheimen Sache mit Hip-Hop angefangen zu haben, sondern es war wirklich einfach die obvious choice, um selber Musik zu machen, wo ich den meisten Zugang zu hatte. Einfach, ne?
Also auch einfach, weil irgendwie das Gefühl dafür da war, so, weil du einfach die Mucke gefeiert hast und auch irgendwie so zugänglich.
Und ich immer schon gehört habe, Rap, das war einfach wirklich so, das war so das, ja okay, ich will jetzt selber Mucke machen, was cool ist, was jung ist, was in meinem Alter ist, natürlich mache ich Hip-Hop. Ja, aber ich fange ja nicht mit Punk oder irgendwie Rock an, das kam für mich,
crazy.
Also hätte ich ja keinen Kontakt zu, das war für mich einfach ganz obvious die Choice.
Ja, sehr spannend finde ich auch mal irgendwie so aus einem ganz anderen zeitlichen Kontext das so zu hören. Ne?
Super krass gerade.
So, weißt du, die letzten drei Folgen waren Leute hier, ja, ich habe an der Playstation irgendwie angefangen,
Beats zu bauen. Genau, das meine ich, das kenne ich halt nicht so.
Ja, ja, aber das ist ja mega, es ist geil, weil das war mir jetzt wieder gar nicht so bewusst, als ich mir dachte, ja klar frage ich dich das so, aber genau super, deswegen frage ich es.
Super schön, dass Hip-Hop einfach jetzt schon so alt ist einfach, ne? dass man einfach so eine komplett andere Sozialisierung hat, wie man da reingestartet ist.
Ja.
So, krass.
Ja, der Mainstream bringt auch andere Seiten wahrscheinlich, aber in der Hinsicht ist es natürlich geil, weil einfach viel, viel mehr Leute Zugriff irgendwie haben und es halt irgendwie ganz, also es ist halt normaler geworden so. Und das ist was Gutes auf jeden Fall.
Ja, und mehr Leute können einfach anfangen mit Rap, ne?
Genau.
Es wäre halt 2004 noch nicht möglich gewesen, so wie ich, dass ich mir irgendwie so ein Roadmic irgendwie für 200 Euro zu Weihnachten wünsche und es irgendwie mit 14 am Computer gebacken kriege, mich da selber zu recorden. Selbst 5 Jahre davor wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, ne?
Ja.
So 2009, wenn wir jetzt mal gucken.
Aber was waren deine Steps so? Ich meine, du bist ja in Leipzig dann groß geworden, bist so die ersten Schritte hier in der Szene gegangen. Was waren so die ersten Berührungspunkte mit der Leipziger Rap-Szene, um so ein bisschen local zu bleiben?
Gab es
da irgendwelche Points, wo du warst? Jams, Freestyle-Sachen, irgendwas?
Also Jams, Freestyle-Session weniger, aber es gab immer diese Illen, haben wir es ja genannt, also diese unangemeldeten Open Airs, die außerhalb waren.
Yeah.
Und da wurde immer Hip-Hop-Cyphers gemacht, wo ich dann immer Hacke hin bin und waren auch immer ganz schlecht von mir, ganz schlimm. meine Homies, die manchmal dabei waren, die reden immer noch davon, wie lustig das damals war. Ich bin auch immer noch im Freestyle nicht so gut. Aber genau, das war das immer, erst Hip-Hop-Cypher und dann kam ja später Techno und Drum-Bass. Später auch bei diesen Trap-House-Veranstaltungen in Leipzig, war es ja genauso. Und das ist auch so ein Punkt, ich habe immer schon eigentlich diese Techno-Bubble, so ein bisschen diese Berliner Rave-Bubble mit Hip-Hop eng beieinander gesehen, wo ich auch gemerkt habe, das ist auch voll ein Ding von mir. 5 Jahre davor hat Bushido, hab ich jetzt neulich gehört, wir sind keine Raver, das ist der Sonnenbank Flavor zum Beispiel. Da war ja eigentlich wirklich Raver so ein bisschen fast, hat man als Hip-Hopper fast so als Standardbeleidigung genommen. Ja. So. Also es ist eigentlich sehr weit weg voneinander, wo ich auch gemerkt habe, Leipzig ist da vielleicht auch sehr besonders für sich. Aber genau, es waren so die ersten Berührungspunkte. Aber sonst eben viel für mich, ne? Zu Hause habe ich halt diese Battle-Rap-Sachen angefangen. Es war so quasi eigentlich diese Cypher, wie man sie kennt, nur in Online-Modus übertragen. Genau. Es gab viele Battle-Rap-Turniere, damals war ja Julians Block groß und sowas. Dafür war ich natürlich zu schlecht, zu unprofessionell, aber es gab dann kleine Abklatsch von Amateurleuten. Battle-Rap-Turnier mit irgendwie 16 Leuten, die mitgemacht haben, hatte irgendwie 200 Abonnenten auf YouTube. Es waren wirklich nur 16 Leute, die eigentlich in der Community waren. Und dann hat man halt einen Gegner bekommen, selber ein Musikvideo gedreht und das Geile war halt, dass das wirklich eine riesen Community war mit 16 Leuten, die alle selber angefangen haben gerade mit Rap und da hatte ich dann auch meinen ersten Mischer, also meinen ersten Mischer habe ich online kennengelernt sozusagen über so ein Battle-Rap-Turnier.
Nice.
Und das ist so, sag ich immer, so der moderne Ersatz gewesen der Cyphers. Krass. Wo andere Leute früher in Cyphers Kontakt gemacht haben, habe ich das in diesen einzelnen Battle-Rap-Turnieren, die es online gab, irgendwie gemacht.
Voll crazy. Super wild auf jeden Fall. Super wild. Weil wir mussten damals so mehr oder weniger, was heißt damals, ich will jetzt hier nicht sagen, dass wir 60 sind oder so.
Ist aber ja nicht, auch nicht so lange her, ist ja aber wie schnell es ging.
Vielleicht so 5 Jahre vorher oder so, weißt du? Und diese Entwicklung ist einfach super krass. Ja. Wir mussten mehr oder weniger, weil dieses Insta-Ding und so, das war ja dann gar nicht am Start so wirklich, weißt du, so Facebook am Start. Aber du musstest mehr oder weniger so ein bisschen auf die lokalen Ressourcen zugreifen von Leuten, die Beats machen. Weißt du, dieses YouTube-Ding mit Beats picken und so war da auch noch nicht so.
Genau, das ist ja halt auch bei mir von Anfang an YouTube-Beats und Lizenzen geholt oder halt keine Lizenz geholt, so muss ich ganz am Anfang, weil ich habe ja kein Geld verdient damit so.
Klar.
Ja. Aber genau, so habe ich angefangen damit. Ja, genau, es hatte Vor- und Nachteile, weil ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der immer sehr für sich ist. Also ich bin auch eher introvertiert. Ja. Vielleicht hätte ich sonst gar nicht, wäre ich gar nicht Rapper geworden, wenn mir es irgendwie zu wild gewesen wäre. Also daran, das ist auch gerade eine Sache. Ich bin so sehr für mich, habe ich alles gemacht. Ich arbeite gerade daran, jetzt mehr Sessions zu machen, also wieder mehr mit anderen Leuten was zusammen zu machen. Und das fällt mir schwer tatsächlich. Und das ist gerade so die Hauptaufgabe. Da bin ich aber auch, glaube ich, ein bisschen Sonderfall. Aber es hat Vor- und Nachteile.
Was meinst du mit Sessions, wenn ich dich kurz unterbrechen kann?
Nein, mit anderen Künstlern zum Beispiel oder mit Beatproduzenten. Ja. Ich mache ja bis jetzt alles bei mir zu Hause. Ich recorde mich auch alleine, ne? Also eigentlich alle 70 Songs mache ich in meinem WG-Zimmer, wo ich irgendwie 200 Euro für zahle, in so einer Ecke. Und recorde mich da selber und schicke das dann pure mein Mischer online rüber und dann macht er einen YouTube-Livestream, weil das geht über Plugins, dann kann er nämlich das Programm mit Livestream und dann gehen wir in die Sessions rein und, hören das sozusagen ab, alles digital, weil ich pure auch schon seitdem kenne, also auch von dieser Battle-Rap-Zeit.
Crazy.
Genau, deswegen hier wenige Kontakte geschlossen im Vergleich sogar. Leipzig war halt sehr auf diesem digitalen Film, hat Vor- und Nachteile, ich merke gerade aber auch viele Nachteile, weil natürlich, wenn man in einer Session ist und mit den Leuten wirklich zusammenarbeitet, ist nochmal was anderes auf jeden Fall und ich glaube auch, dass qualitativ schon einen Unterschied macht.
Die Session ist aber jetzt dann mehr als du machst die Mucke und da ist jemand, der das mischt und produced irgendwie, sondern da sind auch mehrere Leute, die Ideen zusammenschmeißen. Ist das so?
Genau, auch zum Beispiel. Ich habe da immer, ich bin ja bei Writing immer ein bisschen kritisch tatsächlich, Ghostwriting, aber ich habe da mittlerweile auch, ich würde es mittlerweile sehr songabhängig machen, also ich selber würde von mir selber jetzt niemals was schreiben lassen, weil ich es ja auch nicht brauche, also ich glaube, das ist ja so, darauf bin ich ja stolz, dass ich mir so selber erarbeitet habe, dass ich so gut schreiben kann. Es ist eher manchmal die Frage, ob ich mir moralisch das erlaube, für andere Leute zu schreiben und mittlerweile bin ich so weit, wenn das jetzt nicht ein 100%iger Rap-Song ist, also so, der irgendwie von der Persönlichkeit lebt oder davon, wie krass du rappst zum Beispiel. Also ich würde niemals einen Battle-Rap-Song für jemand anderen schreiben, wo der andere Song darüber rappt, wie krass er rappt, wenn der Song nicht von ihm geschrieben ist. Oder ein sehr persönlicher Song, der sehr lyrisch ist. Sowas geht für mich gar nicht. Aber wenn vielleicht auch der Hauptfokus von einem Song gar nicht nur auf der Lyrik liegt, sondern auch viel woanders, ist es eine andere Sache auf jeden Fall. Aber mit Sessions meine ich auch mit mehreren Leuten einfach nur Wörter reinwerfen. Ich habe jetzt zum Beispiel viel auch mit Sängern gemacht, das ist auch geil, die halt viel mehr Melos haben. Das ist ja auch spannend. Voll. Oder halt Beatproduzent einfach auch ein Beat von Null mal zu machen. Das ist ja auch spannend, weil dann ist alles offener, es entsteht viel spontaner und so.
Ja.
Und ja, solche Sachen irgendwie. Und ich kann halt ganz viel lernen, habe ich gemerkt. Also weil ich habe ein kostenloses Studio One-Programm bei mir. Ich weiß nicht, wie man einen Effekt drauflegt. Ich nehme mich raw auf, ne? Ich höre mich selber nur über meine Kopfhörer raw, mache dann irgendwie ein bisschen, ob es laut oder leise genug ist, sonst habe ich keinen Plan. Und da muss ich halt nachholen, weil zum Beispiel auch, wenn du selbst für dich alleine zu Hause recordest, aber selber schon irgendwie einen Hall drauf hast auf der Stimme, dann triffst du auch Töne besser und so weiter und so fort. Ich habe da einfach sehr viele Lücken schon in dem Bereich. Ja, voll.
Aber krass, also was am Ende bei rauskommt. Weißt du, wenn du nicht mehr so einen Halt drauf, manche, ich kenne Artists, die brauchen halt den Mix auf dem Kopfhörer so, wie es schon fast final ist, weißt du, im Mix. Das ist crazy.
Ich glaube auch, besser so rum und dann sozusagen irgendwie das mal zu erleben, wie es anders ist, als es nur anders zu kennen und sozusagen gar nicht so diesen Step davor so durchgemacht zu haben. Also muss ja nicht jeder so intensiv machen wie du jetzt in dem Sinne. Ne? Du hast ja jahrelang jetzt anscheinend so gemacht. Aber wenn es funktioniert, funktioniert. Das ist halt das Schöne an Musik, so weißt du. Am Ende, wenn die Leute das fühlen, das ist doch das Einzige, worauf es ankommt. Da brauchst du keinen Universal Deal oder irgendwelche crazy Tontechniker, Tonstudios. So, das ist schon echt sehr, sehr, sehr nice. Und auch wieder so ein geiles DIY-Beispiel. Ne? Ist ja kleine DIY-Sendung hier auf Ecke, aber...
Voll. Es ist, glaube ich, auch für die Young Artists sehr cool, das mal zu hören, weißt du? So, dass man einfach wirklich und gerade im Hip-Hop einfach relativ wenig braucht, einfach um irgendwie anzufangen. Und ich glaube, das Gap dahin, einfach selbst Mucke zu machen, ist gerade im Hip-Hop halt super klein.
Voll. Weißt du? Und auch dieses DIY, du kannst alles, was die Major-Labels machen, kannst du auch selber schaffen. Also das muss man dann auch deutlich machen. Im Endeffekt, so ein Label macht auch nicht viel, als das Geld zu geben und dann muss der Künstler auch viel selber organisieren oder halt der Videoproduzenten. Das ist im Endeffekt genau die gleichen Anrufe und genau die gleichen Gespräche, die du machen musst, nur über 10.000 Zwischenpartnern.
Ja.
Und das mal dieses wegzunehmen, dass du das alles eigentlich auch selber machen kannst, natürlich je weniger Budget du hast, desto mehr Zeit musst du natürlich auch investieren. Das ist so das Hauptding, was mir auffällt. Du kannst eigentlich fast alles mit genug Zeit selber irgendwie für Frieden oder für wenig Geld bekommen. Es ist nur sehr viel Zeitaufwand. Und das ist gerade das Ding. Also ich als Künstler bin gerade zum Beispiel so, wenn man jetzt, wenn es gerade besser läuft, ich bin schon bereit, nur Kunst zu machen und dein Musikvideo anderen Leuten ein bisschen zu überlassen mäßig. Aber genau, das auch den Leuten zu nehmen. Du kannst das alles auch DIY machen. Also wirklich fast alles. Gerade mit TikTok heutzutage und so, ne? Aber
Ich würde ganz kurz noch mal ein bisschen, wenn wir jetzt schon bei Mucke sind, da reingehen. Ich habe ja gerade deine Mucke versucht, mit drei Worten so zu umschreiben. Und das war auch voll das Bauchding. Das war heute, als ich was gehört habe und irgendwie so durch Soundcloud, ich bin so ein krasser Soundcloud-Head und ich habe irgendwie so Track für Track so ein bisschen ausgecheckt. Und würdest du mitgehen, beziehungsweise wie nimmst du Bezug auf die Line, die ich zitiert habe? Du bist nicht New Wave, du bist nicht Boom Bap. Gibt es eine Art Schublade, in die du deine Mucke sozusagen stecken möchtest? Möchtest du das überhaupt nicht? Wie definierst du dich da selber?
Ja, auch genau so ein Ding, wo ich mich gerade viel im Kopf irgendwie auseinandersetze, weil also ich war jetzt auch auf Tour und man hat das erste Mal so mit anderen Künstlern ein bisschen Kontakt gehabt und auch wie ich so für die wirke oder auch wenn ich Songs mit denen mache. Und das ist voll spannend, weil es ist wirklich so, dass der eine Künstler, der quasi sehr Boom-Bap-lastig ist, ich sag jetzt mal keine Namen, aber sehr Boom-Bap-lastig ist, sehr doper Künstler, mit dem ich auch einen Boom-Bap-Song machen wollte. Er sagt, ja, Digga, ich hab ja reingehört, du machst ja voll diesen modernen, du machst ja voll das Trap-Ding sozusagen, lass mal lieber was modernes, trappigeres machen, so mäßig. Er war voll auf dem Modus, ich merke das auch bei anderen Leuten, die vielleicht ein bisschen älter sind, die wollen alle eher mit mir das Moderne versuchen, sehen das in mir. Dann sehe ich einen anderen Künstler, der sehr unedged, also sehr punkig, trappig ist, der zu mir sagt, Digga, du bist halt übel Rapper durch und durch. Du machst ja eigentlich nur Rap.
Perspektive, ja.
Genau, und ich glaube, das ist auch so ein Ding, weil mir fallen Schubladen sehr schwer. Und ich glaube, ich habe auch in meinen Songs sehr viele Unterschiede gemacht. Das ist sehr wild. Ich habe auch mal einen 80-Song gemacht. Und das war mir von Anfang an wichtig, damit die Fans einfach sich das... Also die, die das nicht feiern, die sollen dann gehen. Ich möchte eine Fanbase haben, wo ich Freiheiten habe und quasi auch frei mal so einen Song machen kann oder so einen Song und eben nicht in Schubladen gesteckt werde, weil ich brauche auch diese Abwechslung für mich irgendwie. Ich will ja auch selber Spaß haben an der Mucke und irgendwie war das schon immer so, dass wenn ich einen 80-Song machen will, dieser 80-Speak gut ist, dann will ich das darauf machen sozusagen und dann nicht Angst haben, dass meine Fans das irgendwie vielleicht nicht feiern oder so. Das heißt, da habe ich bestimmt schon mal ein paar Fehlentscheidungen auch gemacht, finanziell, wo ich bestimmt auf einer Schiene mehr hätte bleiben können, in bestimmten Zeiten sozusagen, um da vielleicht auch mehr Erfolg zu fahren, aber habe dann bewusst mich entschieden, nee, ich will einen harten Cut machen, ich mache das genau das Gegenteil und dann sehe ich halt, wer wirklich dranbleibt und was die echten Leute sind und jetzt merke ich aber auch, dass es funktioniert hat, weil man ist dann in Leipzig und ist dann halt irgendwie ausverkauft und man merkt schon, dass manche Leute verstehen das dann trotzdem und dass ich anscheinend trotzdem irgendwie einen festen Kern habe, der halt Hexer ist irgendwie, den man überall sieht, eine Gemeinsamkeit sozusagen.
Ja.
Aber ich will von diesen Schubladen eigentlich immer weg. Also das ist immer sehr schwer für mich. Obwohl die irgendwann wahrscheinlich, wird es die auch für mich geben, so ist ja normal. Ja.
Also super smart, das gleich von Anfang an zu machen, so eine Diversität reinzubringen. Ich glaube, wenn du jetzt hart die Gangster-Rap-Schiene fährst und machst nach 10 Jahren, willst du irgendwie
viel schwieriger,
weißt du, dann hast du so die Geister, die du gerufen hast, es ist halt deine Fanbase dann weg, weil die denken so, was geht jetzt bei ihm ab? So, ne? Aber klar, das von Anfang an zu machen, ist, glaube ich, smarter auf jeden Fall,
Und am Ende ist es authentisch. So. Das kommt ja auch noch dazu. Und ich glaube, Fans oder so Leute, die Mucke hören, die werden wertschätzen genau das dann auch irgendwie an dir.
Aber das Schöne ist, du sagst authentisch, weil man könnte es ja auch andersrum deuten, das machen vielleicht auch manche, weil wenn ich von einem Oldschool-Bereich komme und dann plötzlich aber was Trappigeres mache, würden auch manche sagen, Hexa hat doch eigentlich immer Oldschool gemacht, ist er jetzt voll unauthentisch, dass er auf einmal einen 80-Song oder einen Trap-Song macht, aber genau das ist mein Punkt, aber ich bin ja nicht das, für mich ist das Authentische, was du immer als real bezeichnest, eben genau diesen Song zu machen, weil ich eben das auch fühle und eben ganz viel Abwechslung machen möchte. Ja. Es wäre unauthentisch für mich, würde ich jetzt nur noch Oldschool machen und nur noch der Realkeeper sein, weil ich das nicht bin. Das ist so das Wichtige. Deswegen fand ich schön, dass du gesagt hast, dass das authentisch ist, weil viele sagen vielleicht auch eben, dass das genau nicht authentisch ist.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass voll viele Leute das so krass fühlen, die selber in so einem kreativen Ding drin sind, weil das ist mega die Künstlerin-Perspektive so. Ich selber habe gemerkt damals, als ich zum Beispiel, ich war so der übelste Eminem-Head und die neueren Sachen, da war ich auch auf dieser Hate-Schiene so, Digga, was macht er jetzt hier so, weißt du? Mach mal jetzt bitte wieder irgendwie Cleaning out my closet und so und irgendwann, als ich selber mehr in diesem Ding drinne war, habe ich es zu 100% verstanden und konnte das auch anders appreciaten wieder so. Das ist mittlerweile gar kein Hate. Ich muss ja die Mucke nicht so fühlen, wie ich die Mucke damals gefühlt habe. Das wird wahrscheinlich eh nicht passieren so. Aber ich finde genau, das ist halt dann dadurch authentisch.
Ja.
Haben teilweise einfach auch Fans ein bisschen eine Biased-Perspektive, glaube ich. Und das ist irgendwo ja auch okay, aber es ist auch schön, vielleicht das mal so auszusprechen, weil es halt irgendwie erklärt, warum Künstler das machen. Du musst dich ja auch weiterentwickeln. Du wirst ja nicht im Leben durch immer nur dasselbe sozusagen erfüllter so wahrscheinlich.
Ich habe mich die Frage auch gestellt und ich glaube, das Ding ist, mit der Mucke, mit der ich in meiner Jugend aufgewachsen bin, habe ich irgendein Gefühl verbunden.
Eine Erinnerung,
ein Gefühl an die Zeit und so. Und wenn der Artist dann plötzlich was anderes gemacht hat, habe ich dieses Gefühl verloren, was ich mit dem Artist verbunden habe und was mir diese Zeit bringt und diese Kapsel, was ich da gefühlt habe. Und dann war das plötzlich weg, weißt du? Und das hat es, glaube ich, so schwierig gemacht, wenn dein Lieblings-Favorite-Artist irgendwie plötzlich so eine andere Schiene fährt.
Voll. Ja. Und dann aber irgendwann merkst du, dann hörst du wieder den alten Song und merkst, nachdem du eigentlich pisst warst, so, Digga, eigentlich denke ich gerade wieder genau in die Straße, eigentlich wurde diese Änderung ja gar nicht genommen. Das ist dann irgendwann der Abschluss, dann nochmal 5 Jahre später vielleicht, so, ne?
Voll. Ja, das stimmt. Also ich finde aber auch, bei dir ist es ein bisschen so das Ding, dadurch, dass du, also du hast ja wirklich viel, oder für mich anders runtergebrochen, du hast so einen Signature-Vocal-Sound irgendwie. Du hast, finde ich, voll viele Rap-Passagen, die aber schon auf einer Tonhöhe sind, dann mit irgendwie Gesangslines, deine Hooks sind meistens zumindest gesungen. Und das klebt ja auch irgendwie die Sachen wieder so ein bisschen zusammen. Auch wenn du Genre- und Beatmäßig mal variierst, hast du gefühlt zumindest auch so einen gewissen Sound durch deine Vocals einfach, der auch da geblieben ist, so mehr oder weniger.
Danke, genau, das freut mich, genau. Das hoffe ich halt immer, genau.
Right.
Aber das merke ich dann auch, genau, das sage ich dann auch mal anderen Künstlern, hatte ich neulich auch. Digga, trau dich einfach, auf einem Beat was zu machen.
Ja.
Glaub mir, du hast so viele eigene Flows, du musst eher aufpassen, dass du dich nicht wiederholst. Du wirst schon durchkommen, so dass dein Ich und wie du bist als Künstler wird bei jedem Track, bei jedem Beat, egal wie du es machst, irgendwie immer eigentlich oft durchkommen, weil es doch sehr einzigartig ist. Jeder einzelne Mensch ja irgendwie mit seiner Stimme und seinen Flows, jeder ist anders irgendwie. Voll.
Ja.
Aber danke auf jeden Fall.
Ja, ey, gerne. Also wie gesagt, das war so in der sehr, bestimmt auch ein bisschen oberflächlichen Observation, die ich jetzt so gemacht habe, aber direkt merklich einfach. Also, und da fand ich halt auch, da würde ich auch so ein bisschen als Außenstehender den Schluss ziehen, das kommt bestimmt ein bisschen auch aus dem klassischen Background oder dem Core-Background, meintest du ja gerade, dass du so viel mit Gesang und Melodien arbeitest, oder?
Safe, das denke ich auch. Also ich habe das auch gerade am Anfang gemerkt, eben als ich diese Anfangs-Battle-Rap-Dinger gemacht habe, weil man tauscht sich da ja aus, man kriegt ja auch Punkte, es gibt ja mal einen Battle-Rap-Turnierleiter, der quasi auch entscheidet, ob du gewinnst oder verlierst, das sind Punkte einteilt. Und ich war immer sehr gut in Hooks. Ich habe immer, also alle wollten immer einen Hook von mir zum Beispiel, oder es wurde immer gesagt, dass ich schon gut den Takt treffe. Weil es waren wirklich, jeder Einzelne, der da angefangen hat, hat seit einem Monat gerappt. Und da gab es wirklich Leute, die halt wirklich den Takt nicht getroffen haben. Ich habe das nie verstanden. Für mich war das von Anfang an easy.
Ja.
Vielleicht solche Sachen. Da habe ich das am eindeutigsten gemerkt, in der Anfangszeit. Genau, und das kommt wahrscheinlich daher, und das habe ich dann vielleicht wahrscheinlich beibehalten irgendwie. Ja.
Du hast dich dann aber auch so ein bisschen wegentwickelt von Battle Rap. Hast du so ein bestimmtes Verhältnis so zur Mucke-Szene generell? Also ich habe auch, du hast jetzt letztens halt so ein Sneak-Diss rausgehauen. Hast du Bock? Ich will jetzt kein Fass aufmachen, ne?
Alles gut machen.
Letzte Woche auch schon ein bisschen, oder letzte Folge haben wir schon nämlich so ein bisschen auf der Seite die Deutschrap-Szene gerantet.
Ich glaube, man muss dazu sagen, dass du natürlich sowieso into the Szene bist, weißt du?
Ja, mehr als wir auf jeden Fall, ja.
genau, JB als Beatproduzent natürlich auch und wir alle irgendwie so ein Teil davon sind, ja, und ja, so ein bisschen mitbekommen, mehr oder weniger, was gerade ist, wie die Entwicklung ist und sowas. Und natürlich alle so ein bisschen unsere Meinung dazu haben und so ein bisschen ein Gefühl damit verbinden gerade. Aber mich würde auf jeden Fall von dir interessieren, wie du gerade so dich in der Szene siehst, auch in Verbindung mit der Entwicklung, die gerade ist, und wie du gerade so das Allgemeinbild davon wahrnimmst.
Ja.
Also es gibt viele, die sagen, Deutschrap zum Beispiel ist gerade so groß wie noch nie und ist so big und so. Und es gibt aber auch viele, und ich meine jetzt nicht mal nur die Hip-Hop-Heads, die auf Boom Bap 90 BPM, weißt du, die sagen, eigentlich ist Hip-Hop gerade Deutschrap tot, weißt du? Weil zum Beispiel, ich will gar nicht so viel voraus, aber mich würde voll interessieren, wie dein Feeling gerade so ist.
Hast du einen Take dazu?
Es ist ja übel schwierig, ne? Weil man muss immer erstmal anfangen, was ist Deutschrap, was ist Hip-Hop eigentlich? Oh, erstmal Grundding, aber da könnte man jetzt auch schon eine Stunde reden.
Ja, yeah, voll.
Ich würde jetzt erstmal Hip-Hop und Deutschrap als mal zwei getrennte Begriffe nehmen, sozusagen. Also Deutschrap ist ein Teil von Hip-Hop, sozusagen. Aber Hip-Hop ist viel mehr als Deutschrap.
Yes, word.
So. Das vielleicht so als erstes Ding, weil ich glaube, Hip-Hop-mäßig ist komplett tot. So, ne? Das ist schon mal klar. Also, der Hip-Hop-Aspekt von vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren ist, glaube ich, so wie man es grundlegend kennt, diesen Elementen halt eigentlich tot, und eigentlich sehen doch die jungen Leute das schon fast als corny und cringy, wenn du jetzt hier irgendwie Fanta 4, also das ist ja nicht das Einzige, aber so, ne? Bei Deutschrap ist eben immer die Frage so, was so. Aber,
ja, aber schön gesagt auf jeden Fall erstmal, dass du das separiert hast voneinander, weil viele checken das schon mal gar nicht. Ja.
Genau, weil ich würde nämlich auch zum Beispiel sagen zu mir, also ich selber, ich bin gar nicht so sehr Hip-Hop, ich bin sehr Rap-mäßig. Mhm. Ich unterschreibe nicht die grundlegenden Hip-Hop-Elemente. Andere würden jetzt sagen, vielleicht ist nicht so. Ich glaube, ich bin halt live sehr gut. Ich glaube, also ich bin, weiß ich, dass ich live auf jeden Fall alles ohne Playback mache, da nichts vortäusche und da abliefere und auch schwitze und dafür auch übe. Und ich glaube, das ist ein großer Hip-Hop-Aspekt. Yes. Da bin ich stolz, ist mir auch wichtig, weil, Digga, ich bin kein guter Sprayer. Ich habe nie irgendwie Breakdance gemacht. Und ich habe ja auch zwar auch mal auf Boom-Bap-Beats gemacht, aber ich war, wie gesagt, ihr habt es ja selber gehört, nicht auf diesen grundlegenden Cyphern. Ich würde einfach mir den nicht so aneignen. Ich freue mich, wenn andere Leute das in mir sehen, diesen Hip-Hop-Begriff. Aber Rapper bin ich durch und durch. So, ne? Ja, und es ist schwierig, weil, jetzt in Bezug zum Sneakdiss. Viele sehen als Deutschrap-Szene dann zum Beispiel noch so ein paar Reporter, ein paar Journalisten, die da irgendwie reden, ein paar Battle-Rapper vielleicht. Aber für mich ist eigentlich Deutschrap eigentlich gerade ein bisschen dieser jungen Generation ein bisschen am neu sich erfinden, und ich finde das alles gar nicht so schlecht. Ich weiß auch, viele sind zum Beispiel von Chiago nicht so begeistert. Mhm. Ich finde Chiago gar nicht so schlecht. Ich habe Chiago vor 3 Jahren gehört, als der noch sehr insidermäßig war. Der hatte auch seinen ersten Auftritt in Leipzig. Und da habe ich gedacht, weil alle schon gesagt haben, Digga, der wird poppen. Ich habe gedacht, der wird doch niemals poppen, der hat doch viel zu durchdachte Zeilen. Das war so mein Gedanke. Der wird niemals Mainstream, weil er zu Hip-Hop-mäßig ist. Nicht zu Hip-Hop-mäßig, aber zu Rap-mäßig ist sozusagen. Und er ist Mainstream geworden, so mäßig. So, aber sonst halte ich ja davon von allem nicht so viel. Also von diesen Major-Sachen. Also ich will schon connecten mit den Künstlern eigentlich. Auch gerne von irgendwelchen Leuten, die bei irgendwelchen großen Labeln sind oder so. Natürlich einfach nur künstlerisch, kreativ gesehen. Aber also ich halte davon auch, vielleicht liegt es auch in Leipzig, Berlin immer so Abstand, wenn man schnell merkt, dass es da um zum Beispiel einzelne Zeilen geht. Es gibt ja riesige Sessions, wo sich Leute darum streiten, wer jetzt welche Zeile geschrieben hat und wie viel Prozent die dann so kriegen. Oder wenn es dann so es gibt also diesen ekelhaften Business-Vibe, so dieses, wo es dann viele nur noch um Geld geht, ist zwar auch wichtig, verstehe ich auch, dass man hustlen möchte, aber es ist nicht mehr dieser Rap-Hustle-Geist, sondern mehr so dieses ein bisschen elitäre, ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht so anfreunden.
Und inhaltlich ist es bei dir auch eine andere Schiene als nur, ich bin irgendwie der Krasseste und ich flex. Und also was ja in teilweise den Kommerz-Szenen schon auch hart represented wird, so ein bisschen. Ne? Und da habe ich auch in Teilen zumindest rausgehört, du hast da auch eine gewisse Kritik irgendwie an diesem ganzen Materialismus und irgendwie auch so Sexualisierung und dem ganzen Abfuck. Ich sage das jetzt so, weil ich halt aus diesem Battle-Rap-Ding ja gerade die Überleitung gemacht habe, so, ne? Und ich meine, wenn du Battle-Rap gemacht hast, hast du bestimmt auch Sachen unter der Gürtellinie gehört und hattest vielleicht da auch so eine Entwicklung, weißt du selber.
Voll, da in dem Bezug können wir auch gleich noch dazu reden, auf jeden Fall, in Bezug zu Battle-Rap sehr. Ich bin auch, da habe ich eine riesengroße Entwicklung gemacht über die Zeit, da war am Anfang noch ganz anders meine Grenzen irgendwie gesetzt. Aber irgendwie nochmal zu einem Punkt davor, gar nicht inhaltlich, weil ich glaube, ein Major-Label, ich könnte jetzt auch inhaltlich gesellschaftskritisch sein und wenn das gut ankommt, dann würde das Major-Label mich auch sein, auch damit Geld machen.
Ja. True, klar.
Gab es ja auch neulich einen Song, der relativ viral ging, frühlingmäßig, mehr will ich jetzt nicht sagen, man kennt den aber eigentlich und da war ja auch die Kritik, die wurde auch direkt gesigned und mit diesem Song, der eigentlich sehr links ist und viel um Freiheit geht, eigentlich viel übel viel Geld gescheffelt wurde. Mir geht es mittlerweile echt mehr ums Hintergrundding. Ich finde auch manche Künstler, die eigentlich so vielleicht inhaltlich ein bisschen anzueckend sind, die eigentlich viel Trap-Scheiße machen, eigentlich ganz cool und finde es dann aber eher schade, dass die halt auch schon wieder unter diesem riesigen Konstrukt von diesem Major-Ding sind.
Verstehe.
Aber ich verstehe das mal, aber genau, inhaltlich war ich früher mal mehr, da habe ich noch mehr gesagt, das geht auch inhaltlich gar nicht und viele Künstler, die beim Major sind, sind auch inhaltlich schlimm, aber mittlerweile, das ist ja bei Major gut, die haben ja auch verstanden, dass die keine Filter da draufsetzen dürfen, die müssen die Künstler einfach machen lassen. Ja. Mittlerweile sind die auch viel wilder unterwegs, ist ja eigentlich nicht mehr alles so abgeeckt. Eigentlich zeigen die eigentlich gerade die am meisten anecken.
Ja.
Ist es ja anders inhaltlich so. Es ist eher dieses ganze Hintergrundding und wofür und ja, so ein bisschen der Ton manchmal. Mhm. Es gibt da ja auch gute Beispiele, aber ich kriege dann auch manchmal mit, wie Künstler erzählen, wie die mit einem Management-Problem haben und dann macht der Manager Druck bei einem Künstler, weil der Manager selber aufsteigen möchte bei dem und dem Major-Label, weil es da untereinander so Competition gibt und jeder seinen Künstler hat und so und da bin ich ja komplett raus.
Ja,
das finde ich dann gar nicht nice. Genau, das irgendwie nochmal dazu abgeschlossen.
Ja.
Und genau, so eine andere Sache mit der Veränderung beim Battle-Rap. Genau, ist so ein Hauptmain-Ding tatsächlich auch von meiner Veränderung. Das ist auch was, was mir, glaube ich, immer noch ein bisschen nach Eifert in Leipzig, bei manchen Songs, was ich, wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, hätte früher F-Wort gesagt, ich sage jetzt trotzdem, wenn ich früher Fotze gesagt habe, wenn ich zitieren kann, finde ich es in Ordnung, würde ich heute nie wieder so sagen, mache das auch in vielen Texten gar nicht mehr, aber ja, da ist vielleicht auch eine Ausrede, aber ich war auch 14, 15, ich habe damit 14, 15 angefangen Battle-Rap zu machen, habe mich da an die großen Battle-Rappers zu der Zeit geguckt und ich hatte einfach keine Ahnung, was ich eigentlich selber machen will und was da die Grundaussage ist.
Ja.
Damit habe ich mich dann erst so ein paar Jahre später beschäftigt. Es war so die Zeit 2018, 19, als ich dann auch bei Eule so langsam gesigned wurde und noch wirklich das erste Mal richtig selber Musik gemacht habe.
Mhm.
Ja, davor war ja immer, kam ein Gegner, der wurde gesagt, okay, ich als nächstes so den Gegner, gegen den muss ich jetzt battlen. Dann habe ich halt geguckt, was sind seine Schwächen, seine Stärken und habe über diesen Gegner ja einen Song geschrieben, was ja eigentlich auch weird ist im Nachhinein ein bisschen so. So, und ja, irgendwann so drei, vier Jahre später fängst du halt dann an, selber auf dem leeren Papier halt deinen eigenen Song zu schreiben und dann darüber nachzudenken, was du eigentlich jetzt machen möchtest und was du den Leuten mitbringen willst. Ja. Und da ging ja eigentlich erst so richtig die Entwicklung los. Diese Battle-Rap-Zeit war eher so fürs Handwerk ganz gut für mich. Da habe ich gut gelernt zu schreiben. Dieses Grundhandwerk, dass ich einfach auch, wie gesagt, Mischer kennengelernt, glaube ich, auch alles gut selber recorded, wusste auch, dass man live gut sein muss. Diese ganze Competition kam dadurch. Du wurdest als Rack betitelt, wenn du irgendwie nicht sauber eingerappt hast und so weiter und so fort. Mhm. Alles gut fürs Handwerkliche, aber diese inhaltliche Entwicklung von mir kam wirklich erst ein paar Jahre später.
Mhm.
Ja, also wie du sagst, echt eine Entwicklung, das würde ich auch sagen. Also hoffe ich.
Ja, und auch dann in dem Sinne eine wichtige so. Und ich jetzt aus meiner subjektiven Wahrnehmung würde denken, dass es eine gute Entwicklung ist, aber das ist Taste so. Ne? Manche Leute hören halt nur Battle Rap, die entertaint das auch einfach anders als irgendwie deep conscious Rap-Mucke, so, die halt Message hat. Aber
ich habe ja immer noch Bock auf Battle-Rap. Ich fände es nur jetzt übel geschmacklos, dann plötzlich irgendwie die Mutter zu beleidigen oder Fotze. Also ich könnte das ja viel cooler machen. Ich würde immer noch einen Gegner fertig machen und irgendwie auch disrespektvoll sein. Darum geht es ja bei Battle-Rap, darum geht es gar nicht. Aber du musst ja nicht auf so ein sexistisches Wort irgendwie dann zurückgreifen.
Ja.
Du kannst ja auch in gewisser Form damit spielen, aber jetzt gerade das Wort Fotze ist ja wirklich auf die Pfütze bezogen. Ich geh mittlerweile sehr wissenschaftlich ran, um es auch Leuten zu erklären, warum Fotze nicht geht. Fotze geht nicht, weil es ursprünglich die Dreckpfütze ist auf dem Dorf, auf dem Feld, ja, also was ganz Abwertendes, wo die Kuh hingeschissen hat und das dann zu vergleichen mit dem Genital der Frau ist abwertend, das geht nicht. Da könnte man andere Begriffe nehmen, die auch vielleicht als sexistisch gelten, wo ich mehr diskutieren würde, aber ich versuche das dann so als Sprachlyriker so ranzugehen. So. Und ich finde das einfach dann pietätlos. Also ich würde dann Battle Rapper anders fertig machen. Ich finde das einfach nicht cool auch. Ne? Also es geht, weil es auch viel um dieses Wortverbot geht, darum geht es mir gar nicht. Ich habe das gar nicht deswegen gemacht, sondern wirklich so aus eigenem Geschmack. Ich habe ja auch selber einen Freundeskreis, ich habe auch selber schon lange eine Freundin auch, das macht ja auch viel. Seit 7 Jahren mittlerweile.
Ja.
Und das ist einfach, ich kann das doch viel, viel cooler machen.
Ja, so mäßig. Mich entertaint das immer am meisten, auch wenn es so eine Ebene erreicht. Ich habe auch viel Battle Rap geschaut, früher vor allem nicht mehr so viel. Und habe auch Homies, die sehr drauf abgehen immer noch.
Und,
so.
dann weißt du immer, wenn du dann irgendwann das machst und dich selber raushältst, aber dann irgendwann mal so eine flache Line bringst und dann plötzlich einmal das Wort sagst, wie das dann hittet plötzlich, weil du es sonst krass, nie sagst, oder? Dann ist nämlich wirklich mal richtig eine Beleidigung, weil es nicht nur nebenbei gesagt, so mäßig. Also ja, ich mache das auf jeden Fall nicht, weil das ist auch immer Thema jetzt viel, ne? Alles wird verboten, man darf nicht mehr sagen, was man möchte.
Ja.
Das ist so gar nicht der Grund. Es ist wirklich, ich finde es einfach gar nicht geschmacklich cool irgendwie. Ja, so, ne?
Safe. Ja. Ey, ich bin so ab und zu mal so auf Freestyle-Cyphern unterwegs und dann spricht man mit den Rappern und Rapperinnen da Und dann ist so, ja, heute in der Location, so kann ich nicht alles sagen, was ich will. Ich freue mich, nächste Woche, da ist in einer anderen Location, da kann ich endlich mal wieder rappen, weißt du?
Ja.
Es ist halt auch ein anderer Ansatz. Es ist so, es ist krass einfach, wie so die Dings auseinandergehen. Aber, Digga, was mich auf jeden Fall interessieren würde, wäre so, wie kommt man von, ich mache im Online-Battle-Krams-Dings mit, mache meine ersten Songs zu, man hat irgendwie Millionen Streams und das ist ja jetzt, Digga, muss man sagen, ist halt jetzt schon am Start, weißt du, ohne das jetzt zu sehr im Mittelpunkt und zu pushen, weißt du, heutzutage, aber wo ist der Gap, wie kommt man von dem Moment dahin, was muss da passieren, so auf dem Weg oder was ist bei dir passiert, dass das so groß geworden ist, in Anführungsstrichen, weißt du?
Also ich glaube, wie gesagt, dass die ersten 4 Jahre, also ich habe immer schon, also unser Motto ist immer schon gewesen, von mir auch schon davor, aber mit Eule haben wir es auch nochmal festgesetzt. Yeah.
Wer ist Eule?
Eule ist quasi mein Labelchef von unserem Independent, voll gutes, genau, Independent Label Ayuna, aber ist quasi auch so ein bisschen mein Mentor, aber auch ein sehr guter Freund einfach. Wir reden jeden Tag über dies und das sozusagen, ist wirklich täglich im Kontakt, auch ein bisschen Manager wahrscheinlich, also füllt da so verschiedene Rollen ein. Und also vor Eule war ja die Battle-Rap-Zeit mäßig, kann man eigentlich sagen, so von 2014 bis 2018, 19. Und ich habe halt immer schon gewusst, das ist wie gesagt das Ding, auch schon mit 14, 2014, dass man damit Geld machen kann natürlich. Ne? Ja. Ich bin jetzt immer so low-key, weil ich höre mir andere Interviews an, ich sage es einfach, weil das sind die Sachen, die kann ich mir nicht aneignen. Ich wusste schon, oder nicht Geld verdienen, man kann Erfolg haben. Ich glaube, Geld war mir jetzt 14 nicht so wichtig. Es war, glaube ich, eher so die Aufmerksamkeit, wahrscheinlich würde ich im Nachhinein sagen, zu meinem 14-jährigen Team da.
Zumindest eine Option, aus diesem 9-to-5-Konstrukt rausbrechen zu können.
Genau, voll. Oder halt genau, dass da irgendwie was passiert. Das war schon irgendwie eine Option. Deswegen, es war, also und unser Motto ist immer, verändere nicht die Musik. Also passt die nicht an irgendwie aus dem Trend heraus oder wegen Zahlen so, sondern nur, wenn du es selber möchtest. Aber alles drumherum, also Bewerbung, Musikvideos, ist jetzt gleich vielleicht kurz Kernthema, aber auch diese ganzen Sachen, also einfach Werbung zu machen, auf Instagram einfach eine Künstlerseite zu erstellen, wenn du auf Spotify einen Song raushaust, überhaupt sich, das kam ja auch, mein erster Song auf Spotify war über Eule halt, dann über das Independent-Label zum Beispiel. Diese ganzen Dinge und das war mir schon immer klar, dass ich es mitnehme und mich da vielleicht in der Form auch ein bisschen anpasse, je nachdem, was halt gerade in ist. Also ich kann ja jetzt nicht plötzlich einen neuen Videotrend erschaffen, also so mäßig, ich bin ja, mein Ziel ist es ja als Musiker, das zu machen. Und das habe ich dann von Anfang an mitgenommen. Also ich habe diese Battle-Rap-Turniere mitgemacht, habe aber auch immer bei diesen größeren Battle-Rap-Turnieren Sachen eingereicht. Es wurde teilweise abgelehnt, aber dann woanders hochgeladen. Da hatte das auch dann zum Beispiel mal 40.000 Klicks 2016, wo ich dann später höre, ich habe dich da das erste Mal gesehen. Ein Jahr später das mit PA Sports zum Beispiel, diese Liba, das war dann noch ein größeres Turnier. Also ich habe mich auch immer an größere Battle-Rap-Turniere getraut, je besser ich wurde. Und bei PA Sports zum Beispiel, das war dann auch das letzte Turnier, da war ich schon recht gut, fand ich, hat mich ja dann Eule entdeckt zum Beispiel.
Okay.
Das hatte auch viele Klicks, hat auch viele Hip-Hop-Insider gehabt. Das heißt, ich habe halt immer schon geguckt, dass auch die Leute mich sehen und irgendwie mitbekommen, auch von Anfang an. Also gar nicht, ich war, merke ich auch bei Homies, es gab viele Homies, die teilweise, würde ich auch sagen, talentierter waren damals im Hip-Hop, aber wirklich einfach sich darum gar nicht gekümmert haben, darauf auch keinen Bock haben und ich habe das halt immer mitgenommen.
Ja.
Und dann kam irgendwann der Zufall mit Eule und dann wurde ich halt bei Eule gesendet und ab daran ging es dann so richtig los sozusagen, dass man das so ein bisschen mehr in die Hand genommen hat. Eule hatte Independent-Label, Ayuna, hat da auch schon Künstler seit 10 Jahren quasi betreut, CR7Z, ist auch so eine große Underground-Legende. Und genau, dann ging das so los. Aber selbst da gab es jetzt keine Formel oder so. Ich glaube, es war im Endeffekt wirklich, dass ich einfach dadurch, also für mich war es schon ein Traum, dass Eule gesagt hat, Digga, mach jetzt Musikvideos, ohne dass du Geld bezahlen musst. Davor habe ich immer, waren 50 Euro für mich schon zu viel, um Musikvideos zu machen. Ich musste ja alles selber bezahlen. Allein schon das Go zu bekommen, an Geld habe ich noch gar nicht gedacht damals von Eule. Digga, du machst jetzt nur noch Musik und wenn du Musikvideos machen möchtest, bezahle ich das als Label erstmal. War ein riesen Ansporn für mich. Da war dann richtig nochmal Klickmoment. Ne? Und dann habe ich direkt angefangen zu schreiben, dann kam die erste EP, dann lief das, man kam als Support-Act mit auf der Tour. Man hat auch gemerkt, dass Fans rüberschwappen, ist erst einmal Spotify und dann einfach immer dran geblieben und Musik gemacht und irgendwie auch halt gecheckt, dass es nur eine Chance ist, gerade auch das so independent machen zu können mit Eule. Das ist, glaube ich, echt einer von 1000, der ist halt wirklich selber niemand, der irgendwie Anzug trägt. Das ist ein DJ, der ein legendärer DJ ist, der macht einer der besten Scratches des Landes, würde ich sagen, aber das würden andere DJs dann vielleicht von sich behaupten. So. Aber er ist da sehr weit vorne dabei in allen möglichen Belangen, also Hip-Hopper durch und durch. Und dann einfach konstant weitergemacht. Und dann halt irgendwann wahrscheinlich dieses Endding war dann dieser Single-Grind, was du vorhin beschrieben hast, wo man dann wirklich alle zwei Wochen, habe ich dann wirklich Single mit Musikvideo rausgehauen, eine Zeit lang, zwischendurch Pausen. Ist dann gut für den Algorithmus, wussten wir natürlich auch, war aber nicht Hauptding. Ich wollte einfach nicht immer, weil ich habe halt schon gesehen, Digga, wenn du eine EP raushaust, die Leute hören das weniger. Die Leute sind halt mittlerweile hängen geblieben und lahmarschig und auch ein bisschen dumm, sagen wir immer. Also man kriegt das bei allem Möglichen mit. Du machst eine Insta-Story, hat keine Ahnung, 5000 Aufrufe. Von diesen 5000 Aufrufen, wo du einen Link machst für deine Tour, klicken 500 Leute auf den Link. Ja. Aber von diesen 500 Leuten holen sich dann vielleicht 50 Leute in Tickets. So ist diese Down-Rechnung. Ja. Also bis da irgendwas... Ja, und auch genau das gleiche bei der EP. Ich habe da vorher ein paar EPs rausgehauen und habe gemerkt, immer alle Singles wurden viel mehr angehört als dann andere Songs, die irgendwie unentdeckt blieben. Da habe ich gedacht, nee, komm, wenn die Leute das doch sowieso regelmäßig Output wollen, mache ich nicht alle zwei Wochen einen TikTok oder so, sondern ich hau einfach alle zwei Wochen einen Song raus und bleib da irgendwie konstant. Genau, und da war dann halt ein Song dabei, der ein bisschen mehr abging. Das war Sommer in L.E., würde ich sagen. Der hatte so irgendwie, hat mehr Leuten gefallen als anderen, hat dadurch vielleicht ein bisschen was ins Rollen gebracht, hat dann auch die anderen Songs natürlich, die man da hochgeladen hat, immer alle zwei Wochen irgendwie ein bisschen angetrieben. Und genau, das war vielleicht so das Endding, so dass es dann einigermaßen gut lief. Also im Endeffekt eigentlich vor allem dranbleiben, das sage ich auch immer allen, immer konstant bleiben, machen, machen, machen und auch releasen, würde ich immer sagen. Trau dich zu releasen, auch wenn du, ich weiß, man ist oft schon vier Wochen, nachdem du den Song fertig gemacht hast, bist du schon wieder unzufrieden mit dem Song und willst eigentlich schon weitermachen. Aber release den Song, Digga, du wirst dann in zwei Wochen wieder feiern aus anderen Sachen und die Leute werden ihn auch feiern und lass die Leute teilhaben von deiner Entwicklung, würde ich auch sagen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag.
Ja, safe. Einfach dranbleiben und einfach durchziehen, so trashig das auch klingt am Ende. Und dann vielleicht auch gut, dass Eule da eine gewisse Struktur reingegeben hat und vielleicht das alles ein bisschen gebündelt hat, weißt du?
Genau, so, voll, ist auch ganz wichtig.
So, der Artist-Kopf ist, glaube ich, hier und da und dann doch Fokus bei der Mucke, weißt du? Und so hat man dann eine externe Instanz nochmal, die so objektiv auf die ganze Sache gucken kann. Das ist halt schon sehr, sehr geil, ja.
Voll. Und eine Erwachsene-Instanz, weil damals war ich 19, ne? Also ich kam gerade nach dem Abi und das war also, ja, also vor vier Jahren, das hatte ich sonst niemals hinbekommen. Also ich bin jetzt auch schon, weiß ich nicht, jetzt auch fünf Jahre wieder her, crazy, 2019,
aber was denkst du, Jahre her. Ne? Bei Sommer in L.A., jetzt ist ja schon so ein Local-Song, also L.A. würde ich jetzt mal auf jeden Fall mit Leipzig verbinden.
Ist so lustig.
Aber das Ding ist, so jemand aus Berlin, der checkt dann vielleicht, okay, Sommer in L.A., Digga, was geht, aber es ist ja trotzdem... Digga. Bei Spotify der Song, der oben mit den meisten Streams steht und deswegen frage ich mich, wie funktioniert das?
Mir erzählt ein Fan neulich, Digga, ich musste mit meinen Homies diskutieren, dass es nicht Sommer in Leverkusen heißt. Er hat mit dem gewettet, dass es Sommer in Leverkusen, also alle in Leverkusen hören den und denken, es geht um Leverkusen.
What the fuck?
Und das ist, glaube ich, nämlich genau das Phänomen von dem Song und das war wirklich unbeabsichtigt.
Ja. Aber Sommer in L.A. kann ja auch Cali sein, weißt du?
Genau, das kann L.A. sein.
Genau,
so mäßig, genau. Voll. Und das ist, glaube ich, nämlich das Phänomen und es war auch wirklich unbeabsichtigt. Ich glaube, das ist wirklich das Ding, warum der Song groß wurde. Es ist ja immer so, wenn du einen lokalen Song machst, hast du erstmal Vorteile beim Start sozusagen, wenn du jetzt mal so ganz strategiemäßig siehst, dass erstmal natürlich alle Leipziger den Song geil finden. Ja. Das ist erstmal nice für den Song und am Anfang wird er gut gehen. So. Aber alle außerhalb von Leipzig juckt das ja nicht, sozusagen normalerweise so.
Das ist der Point.
Aber der Punkt war, ich sage kein einziges Mal Leipzig, ich sage ja immer nur Sommer in L.E. Das heißt, niemand weiß eigentlich außer Leipziger, dass es um Leipzig geht, eindeutig. Jeder Leipziger weiß sofort, dass es um Leipzig geht, jeder andere nicht. Und ich glaube, viele denken, dass es um L.A. geht. Manche denken, es geht um Leverkusen. Ich habe auch nochmal irgendwas anderes gehört. Und ich glaube, das ist das Phänomen, dass dann Leute diesen Leipziger Sommersong über gepumpt haben aus Leipzig, das auch anderen Leuten außerhalb von Leipzig geschickt haben und die außerhalb eben auch Zugang gefunden haben. Yeah. Was bei einem anderen Song, ich habe ja auch mal Das ist Leipzig gemacht, eben nicht so der Fall war, weil es da halt wirklich um Das ist Leipzig das ausgesprochen hast. Genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding gewesen wahrscheinlich.
Ja. Okay, krass.
Ja, das ist super, super plausible Erklärung.
Und davon ein TikTok halt. Also das war auch krass. Okay. Ich hatte nämlich am nächsten Tag war ein Abiball von meiner Schwester. Die hat da Abitur gemacht. Das heißt, das ist ja TikTok durch quasi, die Generation. Die ist auch nochmal fünf Jahre jünger. Und am Donnerstag, weiß ich noch, habe ich 20 Uhr dieses TikTok hochgeladen, weil die Single dann um 0 Uhr kam. Am nächsten Tag war ich beim Abi bei meiner Schwester. Ich wurde von 15 Leuten angesprochen, dass ich auf der For You-Page bei denen bei TikTok war und dass es ein übel geiler Song ist. Also ich habe das wirklich live gemerkt. Und ich glaube, das hat auch viel gemacht. Also so, das ging halt in Leipzig auch, dadurch halt hat sich das in Leipzig rumgesprochen durch dieses eine TikTok, glaube ich. So.
Krass. Ey, das sind einfach Dinge, die passieren. Ich sag's dir.
Crazy Game.
Das ist krass, aber ey, meistens sind ja ganz oft und in den meisten Fällen sind Songs, die über die Stadt gehen, wo man herkommt, gerade im Rap, sehr, sehr cheesy. Ja. Weißt du? Und gerade jetzt, wenn man jetzt nochmal kurz den Local-Bezug auf Leipzig nimmt und man gibt bei YouTube Song, Rap-Song Leipzig ein, kommt da auch ganz viel Schrott, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich finde, da hast du sehr gut diese Kurve bekommen, dass es eben nicht so ist, weißt du?
Das freut mich, auf jeden.
Und dass es sehr smooth und ein Song ist, der hörbar ist als Song für sich, weißt du, unabhängig von diesem Lokalfaktor.
Und ich finde, das ist ja auch Leipzig, weil eigentlich, ich finde ja, Leipzig ist ja eigentlich sehr stylisch und cool und eigentlich voll. Auch gar nicht corny, eigentlich kriegt Leipzig das als Stadt ja hin,
ja.
mitzugehen ja. mit der Zeit und eben modern und cool zu sein in irgendeiner Form. Ja. Also eigentlich, also es, wisst ihr, was ich meine, es ist auch,
voll.
Genau, deswegen ist, ja, aber voll. Danke dir auf jeden
Fall. Voll, ey, gerne. Diggi, hast du noch was auf dem Desk?
Ja, naja, ich würde eh nochmal so dieses, das war ja ein Track aus dem Single Grind.
Genau.
Und da fand ich erstmal spannend, vor allem ein Punkt wäre Videos, ja. aber vielleicht davor ja. nochmal. War das für dich so ein Ziel, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt so lange und hau alle 2 Wochen was raus? Hattest du da schon was in petto sozusagen? Also, dass du halt irgendwie gefühlt 2 EPs eigentlich auf dem Rechner hattest?
Das war so ein Zwischending. Also, ein paar Songs hatte ich immer vorgearbeitet, aber viele auch gar nicht. Oft war es so, dass ich Musikvideo gedreht habe für den Song, der irgendwie einer Woche kommt, also fürs Musikvideo, der schon eingereicht war. Und dann am nächsten Tag noch den Song, der in 3 Wochen kommt, recorded habe und dann am nächsten Tag noch den Song, der in 4 Wochen geschrieben habe. Also ich war dann schon auch sehr in diesem Grind drin. Und ich habe mir auch Druck gemacht, das alle 2 Wochen zu machen, aber gar nicht so sehr aus dem Ding, dass ich jetzt wusste, ah, sonst bricht das alles zusammen und die Zahlen sind kacke. Das ist dann wirklich so nebenbei passiert. Wir haben uns einfach gefreut, sondern eher so, nee, ich habe mir halt gesagt, dass ich alle 2 Wochen was releasen will und ich, das kommt doch weg, wenn ich jetzt plötzlich eine Woche nicht release und die Leute sind nicht schön gewöhnt, dass alle 2 Wochen ein Hexasong kommt.
Ja.
Und ja, zu der Zeit war es, glaube ich, ganz cool, so zu arbeiten, weil es sehr spontan war. Man hat auch viele Musikvideos relativ spontan gedreht, was aber auch nicht immer schlecht ist, weil dadurch kommen auch so kreative Ideen irgendwie zustande.
Ja.
Und ja, es war halt auch aktuell, weil oft ist jetzt gerade jetzt zum Beispiel so, oder auch wenn du ein Album machst, ich habe voll Angst vor dem Album zu schreiben, weil Album musst du ja 14 Songs eigentlich einreichen und eigentlich bevor die Promophase losgeht, die ja auch 3 Monate dauert, muss das Album fertig sein.
Ja.
Aber die Zeit ist ja gerade so schnell. Was ist denn in einem Jahr, wenn das Album rauskommt? Ich müsste ja theoretisch, wenn mein Debütalbum in einem Jahr rauskommt, müsste ich in 3 Monaten damit fertig sein.
Ja.
Und das fällt mir übel schwierig. Und das war auch geil beim Single, dass es immer aktuell war. Das heißt, du hast immer, wenn was passiert ist, du warst einfach im Sommer, hast einen Sommersong geschrieben, 2 Wochen später kam der mäßig raus. So.
Mhm. Das ist echt cool. Und das ist wahrscheinlich auch, also das hilft ja auch der Qualität. Auch wenn es eine hohe Quantität ist. So,
ne? Genau, einfach. Viele Vor- und Nachteile. Ich glaube, Nachteile sind eben, wie gesagt, dass manche Sachen, weiß ich nicht, Videografen sind manchmal auch schwierig, Nikis, das war so eine Ausnahme,
naja,
dass das immer so war.
Eigentlich nicht.
Aber so, weil viele andere Videografen ist dann auch so ein Ding, weil die auch sehr, sehr artsy unterwegs sind. Oft sagt dir manchmal einer ab, einfach an einem Montag und du musst dann freitags Video haben, dann rufst du halt rum und machst dann auch am Mittwoch schnell ein Video mit jemand anderem so mäßig. Und das natürlich dann, manchmal bleiben eben die Zeit für die Details bleibt halt manchmal nicht, ne? Und das ist auch das, woran ich jetzt arbeiten möchte. Es hat alles Vor- und Nachteile qualitativ, manche Vorteile, aber auch manche Sachen fallen halt ein bisschen weg.
Ja.
Zum Beispiel mit den Sessions machen auch, was ich sage, so dieses Ding, dass du alle 2 Wochen release, geht wirklich nur, wenn du für dich allein zu Hause independent bist. Ich habe da mal lizenziert Beat, kann wann ich will recorden und bin da auf niemanden abhängig. Wenn ich Sessions mache, ist das ein ganz anderer Prozess. Und die Leute haben mich bis jetzt eigentlich eher auf diesen spontanen Prozess gesehen und ich will jetzt mal den Leuten zeigen, vielleicht auch demnächst, wie es ist, wenn man Sachen mal vorplant und das ein bisschen mehr Zeit sich irgendwie für alles nimmt. Da freue ich mich dann auch drauf. Aber ja, voll.
Safe. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein harter Struggle, glaube ich, alle 2 Wochen irgendwie was zu releasen.
Ja,
das und ich glaube, man trainiert da auch hart, einfach Dinge abschließen zu können. Und ich glaube, das ist ein hartes Training, wo viele einfach Probleme haben, jetzt nicht nur im Musikbereich.
Voll.
Safe. Ja, auf jeden
Fall. Ganz großer Punkt.
Wie bist du da so an die Videos reingegangen? Das war sehr spontan viel. Also du hast ja ein paar Sachen, habe ich gesehen, die waren jetzt echt schon ein bisschen mehr Richtung Konzept. Du hattest DarstellerInnen dabei, ne? Das war alles irgendwie so mit einem Plan. Euer Video übrigens, ne, habe ich jetzt auch deswegen gesehen, Digga. Marriott.
Achso, das letzte, ja.
Das beste, also auf jeden Fall, ich glaube, das beste
Geiles
Video von mir ist
Video,
das.
Ich hatte Videofilms auf jeden Fall wieder abgegeben.
Ich muss, ja, lass mal nicht so flexen hier, aber ich muss sagen, von den Videos, die wir gedreht haben, habe ich auch sehr gefühlt, das mit Sam Silla.
Ja, das war auch.
Das war auch irgendwie ein cooler Vibe. Also, wenn
haben wir ja 2 gedreht sogar. Wir haben ja Teufelskreis und nicht verändert gemacht.
Wenn ich mir das so reinziehe, dann fühle ich da irgendwie noch so, weißt du, irgendwie hat das was Besonderes für mich.
Ja,
so.
Ja,
ich weiß nicht, irgendwie ist cool.
Ja, aber wie ist da generell dein Workflow? Also es kommt ja wahrscheinlich aufs Projekt an, ob es jetzt ein Konzept ist oder ob ich treffe mich mit den Homies und Homegirls und wir chillen jetzt hier in der Corner, filmen ein bisschen so. Aber hast du da eine bestimmte Herangehensweise, hat sich die verändert?
Ist ja immer heutzutage vor allem spannend, wie viele TikToks macht man jetzt, wie viele Kurzvideos.
Stimmt,
viele sagen ja auch,
gar nicht mehr klar, Digga. Das ist, ich enthalte mich einfach.
Aber genau, aber so, das ist ja für euch, glaube ich, auch gerade schwierig. Aber so, das ist ja die Frage. Aber mir war das schon immer wichtig, dass man schon versucht, irgendwie ein nices Video zu machen, wo ein bisschen Input drin ist, wo man auch den ganzen Song spielt, was auch 16:9 ist oder 21:9 auf YouTube irgendwie. Und das irgendwie schon. Ist mir wichtig, weil ich es schon immer so gemacht habe und auch selber so auch ein bisschen damit aufgewachsen bin, sozusagen. Also ich gucke mir immer sehr gerne Musikvideos zu den Songs an, weil ich es auch spannend finde, dann kann ich mir noch mal ein paar mehr Bilder dazu geben und das, weiß ich nicht, macht es für mich auch leichter, Zugang zum Künstler zu finden und genauso. Und bei diese Battle-Rap-Turniere waren ja auch nie Audios, war ja immer mit Video, also auch von Anfang an, damals habe ich ja auch immer schon Videos gedreht. Ja, auf jeden Fall, und es ist immer unterschiedlich halt. Ich habe manche Songs, wo ich mir halt eher so szenariomäßig was Größeres, Cinematischeres vorstelle, vielleicht ein deeperer Song, da würde ich dann zum Beispiel auch sehr gerne zwischen Nicki immer schreiben, auch mit seiner geilen Red, aber auch so ist einfach sehr professionell alles immer. Wenn ich jetzt aber weiß, dass es vielleicht ein Spitter-Song ist, der jetzt 2 Minuten ist, das war ja im Sommer auch manchmal im Single Grind der Fall, einfach ein kurzes Spitter-Ding, ja, wo man einfach ein paar Rhyme-Patterns hat, nicht so was Großes, habe ich mir auch gedacht, es reicht eigentlich auch mal, wenn man es ein bisschen rough macht. Und dann versuche ich mal was, weil es gibt ja auch ganz viele mit dem Lemon, auch ein ganz netter junger Typ, der auch sehr talentiert ist, einfach mal mit dem was zu machen, weil ich auch immer Fan davon bin, mit Leuten irgendwie Chancen zu geben. So. Ja, genau, und bin da immer sehr unterschiedlich rangegangen, auch so ein bisschen, je nachdem, welcher Song es halt war. Ja, voll. Aber man muss auch sagen, es ist auch oft echt stressig gewesen. Also auch zum Single Grind war das oft das Stressigste für mich, die Musikvideos zu organisieren.
Die Musikvideos, echt jetzt? So neben dem ganzen Song.
Also das Songschreiben war dann für mich manchmal Entspannung. Okay, wenn ich dann nach dem Video abends noch schreiben konnte, war das manchmal geil für mich so. Beziehungsweise nicht nur die Musikvideos, sondern eigentlich auch dann natürlich Social Media und den ganzen Struggle. Ja, das habe ich im Nachhinein auch gar nicht gut gemacht. Hätte ich das noch mehr gemacht, das wäre noch mehr abgegangen. Ich hatte dann auch gar nicht mehr die Kraft, aber eigentlich müsst du ja bei jedem Musikvideo, was du machst, musst du noch 3 iPhones am besten nebenbei filmen. Ja, die ganze Zeit auf TikTok mitfilmen. Also es ist so, das war mit das Anstrengendste für mich tatsächlich. Ja.
Das ist so krass, auch bei den großen Produktionen, die wir mehr, was heißt große Produktionen, aber die Musikvideos, wo schon ein bisschen mehr, weißt du, ey, da hast du halt auch wirklich extra Leute dabei, die nur mit dem Telefon rumrennen. Weißt
ja,
du?
Und so ein Gimbal, halt, wir haben jetzt einen bald.
Safe. Geil, und die sind halt bei jedem Take, wo du kurz eine Pause machst, Linse wechseln, Licht irgendwie umstellen oder so, TikTok. So, dann rennen die quasi aufs Feld, weißt du, und dann geht TikTok los. So, für die Artists halt super stressig, weil die haben halt null Luft zum Atmen.
Ja, und denkt ihr, und ich bin ja, ich hab ja nicht mal den Typ, ich muss selber weg und muss dann noch meinem Homie sagen, Digga, wir müssen jetzt auch schnell einen TikTok drehen, nimm mal mein Handy. Das heißt, ich muss noch weg von da, wo wir gerade zwischendrehen, muss noch aufstehen, mein Handy holen, muss es dem Homie drücken, dann noch selber die Musikrichtung, weil wir haben ja eben kein Team, das war ja dann oft auch mal zu dritt, zu viert mäßig. Ja, und das war dann schon oft wild, weil, niemand, also ich beschäftige mich ja viel damit, jemand hat das so auf dem Schirm wie ich, das heißt, ich mache mir da selber auch am meisten Druck. Ich bin jetzt nicht so der Künstler, der das so eine andere Person überlassen kann. Das heißt, ich selber beim Musikvideo denke ich nur daran, was haben wir noch nicht gedreht, was müssen wir noch als nächstes machen, und ich mache ja auch Untertitel selber, das heißt, ich habe auch schon stundenlang nachts CapCut Untertitel selber reingemacht. Ich mache das ja alles selber, macht ja niemand für mich, so wie auch so. Ja.
Aber was ist der als Artist für dich jetzt so explizit der Mehrwert, ein Musikvideo zu haben? Ich könnte mir jetzt persönlich für mich vorstellen, das unabhängig davon, ob das Sinn macht, heutzutage noch ein fettes Musikvideo zu haben, einfach für meine Legacy als Artist, das halt einfach nice wäre. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
Safe, das sowieso, ne? Also ich finde auch Legacy ganz wichtig, so einfach das Künstlerische, dass du ja mehr was prägen kannst, genauso wie man ja auch irgendwie... So, Digga, sonst lass doch auch Covers weg. So, weißt du, also, was ist da sonst der Point? So, was ist der Point? Ja. Also es ist ja immer das Point, noch ein bisschen mehr mitzugeben als nur die Mucke und was ist dein Künstler-Image und so. Aber ich würde es auch finanziell immer was gewagt sagen. Also es gibt ja dieses, Pierre Sport sagt da viel dazu immer, der sagt, Musikvideos lohnt sich gar nicht mehr, die 20.000 Euro, ich mache nur noch TikTok-Kampagne, lohnt sich mehr, sagt er. Ja, stimmt in gewissen Bezügen bestimmt auch, aber ich würde auch ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, du siehst bei so einem YouTube-Video die Erfolge dann vielleicht nicht direkt. Ein YouTube-Video wird immer weniger Klicks haben als ein virales TikTok. Ja, das ist mittlerweile einfach so. Aber ich glaube, dass viel mehr Leute, die sich das YouTube-Video angeguckt haben, zum Beispiel auf eine Tour von ihr gehen, also sich ein Ticket holen. Oder dass auch viel mehr Leute sich vielleicht mal eine CD trotzdem holen, obwohl es ja nicht mehr braucht, weil sie dich feiern als Künstler. Ja. Und dass du, ich mir ist es sowieso egal, also finanziell gesehen, mäßig. Ich will nur davon leben können, sonst nichts. Ich finde es künstlerisch geil. Es ist nur gerade der Point, weil viele versuchen immer als Gegenpoint für YouTube-Videos das Finanzielle zu sehen. Und jetzt, ja, genau. Wenn ich jetzt mal die Manager-Sicht einnehme oder die Label-Chef-Sicht, selbst dann würde ich immer noch empfehlen, Musikvideos zu machen, weil ich immer noch glaube, dass diese Rate von den Leuten, die wirklich sich dein Ticket holen oder halt CDs kaufen, also auch wirklich Geld für dich ausgeben, sodass du davon auch als Artist leben kannst, viel höher ist, als wenn jemand bei einem kurzen virales TikTok von dir irgendwie sieht. Ne?
Und vor allem, ich denke, wenn du ein MusikerInnen bist mit Anspruch, weißt du, und Leute so checken deine Legacy und die sehen einfach, das sind 10 richtig krass gemachte Musikvideos, gibt es einfach Points, so finde ich. Voll. Einfach für deine Art, wie du als Künstler dich repräsentierst. Ja. Wenn du reinguckst und du siehst nur irgendwelche Handy-TikToks so die ganze Zeit, weiß nicht, ob das so geil ist, weißt du? Und ich glaube, viele Artists müssen sich da einfach fragen, okay, investiere ich jetzt diese paar hundert Euro und mache es irgendwie fresh so oder mache ich halt nur TikTok so, weißt du?
Ja, voll.
Oder mache ich nur Reels oder so. Ne? Und viele, die ich jetzt auch kenne, für die wir früher Musikvideos gedreht haben, für die voll das Ding war, sind auch komplett davon weg und machen jetzt nur noch inszenierte TikToks mit ein bisschen Story und so. Ey, vielleicht funktioniert das, aber was ist halt so in 5 Jahren, wenn du auf deine Legacy zurückguckst und du siehst halt nur irgendwelche TikToks, wenn es da TikTok überhaupt noch gibt, weißt du? Was hast du hinterlassen so, weißt du?
Genau, voll. Das ist voll ein guter Point. Wo sich für du bleibst für immer. Es ist halt ein Produkt, was einfach da ist und das ist halt da einfach, ja.
Und zumal musst du halt dann, es ist mehr Arbeit, wie wir gerade gesagt haben, aber du kannst ja in dem Prozess des Musikvideos erstens aus diesen ganzen Sachen schneiden, weißt du? Und du kannst während der Produktion trotzdem deine TikToks machen, weißt du, in einem geilen Setup. Du kannst noch Fotos schießen. Also dieses ganze Konstrukt ist vielleicht mehr zu sehen als, okay, wir drehen heute ein Musikvideo, sondern heute ist Content Day. So, so muss man das, glaube ich, heutzutage sehen, weil viel bei so einem Dreh passiert, neben wir drehen ein Musikvideo.
Ja. Genau. Ja. Und ich glaube, es lohnt sich immer, wie gesagt, ordentlich ein Video zu machen, dazu rein zu investieren, weil, wie gesagt, die direkten Zahlen sind schlechter. Die direkten YouTube-Einnahmen sind schlechter YouTube als bei TikTok. Aber ich glaube, auf lange Sicht wird man sehen, sieht man ja jetzt schon, also auch viele TikTok-Artists, ich vergleiche mich da ja auch, jeder vergleicht sich ja irgendwie, aber ich gucke dann ja auch mal bei einem TikTok-Künstler, der auf TikTok voll bekannt ist, wie viel monatlich höre auf Spotify. Es ist erschreckend, wie wenig darüber schwappt tatsächlich. Also viele Leute dann wirklich dann nur auf TikTok gucken und da verdienst du ja kein Geld. Das auch wirklich rein business-zahlentechnisch gesehen, bin ich immer noch überzeugt, dass sich das auf lange Sicht, glaube ich, lohnt. Wenn du gute Musik machst, dann lohnt sich Musikvideos.
Ich glaube, um diesen Business-Aspekt von so einem, wie finanziert sich so ein Musikvideo am Ende, ich glaube, man muss das nochmal sagen, so dass sich das irgendwie recoupen, nennt man das, glaube ich, irgendwie. Ja. Das heißt, wenn du einen Song rausbringst und du drehst ein Musikvideo dazu, keine Ahnung, ein Video kostet, sagen wir mal, 5.000 Euro oder 10.000 Euro, muss der Song ja an sich dieses Geld wieder einspielen. Voll. Für dieses Musikvideo. Und nicht nur für dieses Musikvideo, sondern auch für Mixing, Mastering, für Leute, die die Promo machen, für Promo an sich. Das heißt, du hast dann eine Summe X, die für den Song steht und dann kannst du ja ausrechnen, wenn du eine Million Streams hast und kriegst irgendwie 2,8k dafür,
das wird eben
wo
nicht.
Du die Hälfte an die Steuer abdrücken musst, kannst du das halt fast faktisch nie wieder einspielen, außer der Song fliegt des Todes, weißt du?
Genau, voll. Du wirst es nie einspielen können, also auch für die Leute, ne? Ja. Für jeden Künstler sind Musikvideos Hauptausgaben. Also immer, die Hauptausgabe.
Ja.
Genau, aber so sieht es erstmal aus. Du wirst nichts einspielen, aber dann merkst du irgendwann so, also merke ich auch so, ich bin auch krass Künstler, wo ich gerade habe, die sind größer als ich, sind sie auch zahlentechnisch, die müssen gerade ihre Touren absagen, weil die irgendwie nur 7 Tickets verkaufen, während ich hier gerade meine erste Tour spielen durfte.
Ja,
man merkt dann eben, dass eben doch mehr bei rumkommt, eben weil dann die Tour dann doch überraschend gut läuft irgendwie und man bestimmte Städte ausverkauft und fairerweise müsste man dann da sagen, okay, da sind auch 40 Tickets, bestimmt nur, weil die Frustvideo vom Video gesehen haben und deswegen sich das Ticket geholt haben, safe. Mhm. So, und und das haben, glaube ich, viele gerade vielleicht nicht so im Kopf. Also, und ist auch gut, trotzdem TikTok zu machen und bringt auch gerade mehr, man muss auch mit auf den Trend aufgehen, aber wie du sagst, ich finde auch beides einfach versuchen mitzunehmen
Der Zeitgeist shiftet einfach. Also, ne, selbst in meiner Position, so wo ich jetzt gar nicht TikTok oder so selber konsumiere, aber so wenn man das bei den Kids halt mitkriegt und generell auch bei uns erwachsenen Menschen, die Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer, so wir swipen irgendwie durch unsere Phones und auch schon bei Instagram und sowas. Und ich kann das auch nur bestätigen, was er gesagt hat, von wegen, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, dann ist das wahrscheinlich für den Künstler oder die Künstlerin nachhaltiger, wenn ich dadurch den Switch rüber mache und mir denke, okay, das ist echt ein nices Produkt, ich hätte mal Bock mehr reinzuziehen, ich gehe zu Spotify, ich kaufe mir irgendwas.
Ey, genau das ist der Punkt. Ich hab probiert, mich zu reflektieren, wie ich das use, ob ich wirklich so die ganze Zeit swipe und ich bleibe halt immer da kleben bei einem Ding, was mich interessiert und dann ziehe ich mir das auch rein, auch wenn das 10 Minuten geht. Ja. Und das heißt ja, wenn du deine Zielgruppe erwischst mit dem Kram, den genau. du machst, ja. dann bleiben die da auch kleben und sind nicht so, okay, das geht jetzt länger als 30 Sekunden, jetzt gehe ich raus.
Ja. Das pusht ja auch TikTok die ganze Zeit, ne? Also TikTok ist gerade ja. voll auf dem, dass man ganz lange Videos machen soll.
Oh,
das
wirklich?
Unterstützen die komplett, am liebsten über eine Minute, am besten 10 Minuten.
Okay. Crazy.
Und Instagram andersrum. Instagram pusht diese ganz kurzen Sachen gerade sehr.
Crazy.
Hab ich so gehört neulich.
Interesting. Ja, ich bin da nicht so im Game.
Nee, was ich noch sagen wollte, was auch
spannend ist. Hast du ein Handy überhaupt?
Ja, ja. Nee, wenn man nur TikTok macht, ist auch spannend. Ja. Und ist auch, welche Altersgruppe du ansprichst. Ja. Weil, ja, also, ja. ich glaube, man unterschätzt auch ein bisschen die älteren Altersgruppen. Alle sind ja immer geil auf die Jungen, weil die haben am meisten Zeit, um am meisten zu streamen. Aber eigentlich ist ja immer Ziel, dass du die jungen Leute mitnimmst und dass der Künstler mit dem jungen Publikum wächst und irgendwann, wenn die jungen Leute dann endlich Geld haben und endlich 24 sind und endlich arbeiten nach der Schule, dass sie endlich Geld für den Künstler ausgeben und dann das Big Money eingecashed wird, das funktioniert nur gar nicht mehr, weil die Künstler überhaupt nicht altern durch diesen TikTok-Scheiß. Das heißt, was bringt's dir, deine Künstler zu pushen und übel bekannt zu sein bei den ganzen jungen Leuten und übelst TikTok viral zu sein, wenn du es nicht hinkriegst, dein Künstler, dass der mit denen zusammen altert. Und das ist auch so ein Ding, ich glaube auch gerade Major Industry unterstützt auch so die ältere Zielgruppe, weil das sind ja immer noch die, die im Endeffekt mehr Tickets kaufen und mehr CDs kaufen. Ich merke das ja auch, jetzt, ich bei Ayuna hab mein Blessing, dass ich auch relativ, also neben meinen jungen Leuten, die ich vielleicht durch TikTok gebe, kommen auch echt viele Leute aus der älteren Zielgruppe bei mir auf Konzerten. Auch auf Konzerten ist alles immer sehr gemischt. Ne? Da kommen Familien hin, da gibt es auch viele. Also die vorderen Reihen sind jünger, aber die hinteren sind auch mindestens ein Drittel sind Ü30 bei mir, bei Konzerten zum Beispiel. Das ist ja auch nicht so oft bei so upcoming Newcomern. Und man merkt einfach, auch Chris, der hat ja, also TikTok und so, der ist ja gar nicht am Start, aber der bringt sein Album raus, bringt seine Tour raus und kann davon gut leben und ist zufrieden, weil er seine fette Fanbase hat. Und ich glaube, die Leute unterschätzen auch manchmal ein bisschen die ältere Fanbase. Alle sind immer nur auf der jungen Fanbase, die am meisten Zeit hat, am meisten streamen kann. Ja. TikTok, MikTok, auch so ein Point. Und YouTube-Videos ist eben was für die ältere Generation. Nochmal, den Bogen zu spannen. Ich glaube, viele
für mich.
Ältere Leute dazu, ja, für mich ja auch zum Beispiel. Ja. Aber viele Kids, weiß ich nicht, denen gibt es ja anscheinend nicht mehr so viel.
Ja, ja, vielleicht ändert sich das aber auch wieder, ne? Das kann ich mir auch vorstellen.
Ja, ist halt die Frage, ob man als Artist vielleicht dem Ganzen gegenspielen muss, weißt du? Oder ob man dann auch reinpusht und das noch weiter supportet, das Mindset sich so entwickelt, aber ich glaube, es ist super schwer. Wir werden in 5 Jahren eh alle sterben durch KI, deswegen ist es egal. Weißt du?
Ja, Mann, das AI-Game ist auch abgedreht.
Wo sind wir denn jetzt eigentlich hier im Timecode?
Naja, jetzt so solide eine Stunde haben wir jetzt gerade weg.
Ja, ist doch chillig.
Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz reingehen, weil du auch mein erstes Mic angesprochen hast, Rode NT1A. Und würde da mal fragen, wie ist jetzt denn so dein Setup? Also du nimmst von zu Hause aus auf, hast du immer noch das Rode Mic? Ich recorde damit übrigens auch immer noch Rap im Knast, das ist einfach ein geiles Mic, so, auch wenn es 200 Euro kostet.
Warum bist du eigentlich dann nicht bei Rap im Knast aufgetreten? Das wäre doch
das mal, wär mal geil, Digga.
Kann ich schon machen, safe.
Ja, das ist eine geile Erfahrung auf jeden Fall. Also, ja.
Krass.
Genau, aber das machen wir mal outside auf dem Podcast. Genau, wie ist gerade dein Setup zu Hause?
Ich habe gerade tatsächlich bei mir dicken Umbau gemacht. Ich war auf Ikea, ich habe davor immer auf so einer Doppelmatratze gepennt, richtig assi seit 4 Jahren. Erstmal ein Bettgestell und auch eben meine ganzen Wände so ein bisschen voll gemacht mit Schaumstoff. Nee, da habe ich den schwarzen Schaumstoff habe ich mir gegönnt tatsächlich. Genau, ich würde jedem Anfänger auf jeden Fall das Rode NT1A empfehlen. Wie gesagt, ist richtig nice für den Preis. Immer noch, also cool. Immer empfohlen.
Und schlagbar.
G-Shit und auch viele recorden immer noch damit. Ich habe ein bisschen aufgelevelt. Ich recorde mit einem Neumann, TLM 103, glaube ich. Genau, und bin es echt in meiner Ecke einfach, in meiner Zimmerecke. Habe noch so einen Screen-Ding dazu. Also das kann man so ans Mic an der Höhe machen. Das ist so ein Halbkreis, der nochmal so 50 cm vom Mic drumherum ist. Rap dann in den Raum rein sozusagen, nach außen sozusagen, wird ein bisschen aufgefangen durch das Ding. Und das, was zurückkommt, wird noch von meiner Hinterwand, weil da alles voll ist mit diesen Schaumstoffdingern, aufgefangen.
Yep.
Aber ja, ich glaube, von mir kann man ja nicht viel lernen. Da kann ich echt mehr von allen anderen lernen, glaube ich. Ich bin da wirklich so das Nötigste vom Nötigsten. Ich bin auch so jemand, ich mag auch Recorden nicht gerne. Das habe ich jetzt auch festgelegt. Alle anderen lieben Recorden, weil auch so viele Recorden ja und dadurch entstehen erst die Zeilen. Bei mir ist das ganz anders, weil für mich immer, ich habe den Song komplett fertig geschrieben davor im Kopf oder fertig komponiert und fertig alles steht. Ich weiß ganz genau, wie ich alles singe. Hab das im Kopf genauso, wie es klingen muss und oft, oder war es früher, mittlerweile nicht mehr so sehr, ist es dann immer sehr ernüchternd, weil es immer nicht 1:1 so klingt, wie ich es im Kopf hatte, wenn ich es dann recorded habe sozusagen.
I see.
Ich drücke mich immer davor ein bisschen, aber es ist eigentlich auch Quatsch, das ist eigentlich so eine falsche Angst von mir.
Ja, auf jeden.
Ja. Muss ich auch ein bisschen dran arbeiten. Wie gesagt, dieses ganze Recording-Setup und dass ich mich wohler fühle und irgendwie mich freier fühle.
Also wirklich basic Setup. Einfach ein normales Interface, ein normaler Rechner.
Genau,
normales
so ein Mic. Rotes, wie heißt es?
Scarlett i2 oder i4 oder so.
Kann sein, genau.
Das ist auch Legend. Die Kombi ist, glaube ich, Legend.
Die Kombi ist, glaube ich, the most. Right. Focus ist Focus der right. Scarlett, ja, Focusrite. Genau. Genau, ja.
Gäbe es eine Statistik, wäre das die most used Safe. Chain einfach.
Also wirklich, ja. die Scarlett i2 und Rode NT1.
Das i2, i4 oder sowas, also vier.
Stimmt, du hast ja auch noch oben, ne? Und das Apollo. Ja, aber genau. Du hast auch das Focusrite.
Das habe ich bei Kleinanzeigen reingetan.
Ja, aber wieder, ne? Ich würde es auch gar nicht oft genug betonen können, dass Gear einfach am Ende overrated ist.
Und, auf jeden Fall.
Man geile Mucke mit wenig
Kohle. Wie mit, wenn wir nochmal die Parallele zum Video drehen, so, weißt du? Eigentlich brauchst du, also alles, was du jetzt quasi kaufst auf dem Markt, was nicht das Billigste vom Billigsten ist, mach dir ein Level, was eigentlich schon richtig gut ist.
Ja,
so. Und ich glaube, alle Mics so in dem Level sind auch schon richtig gut, Digga.
Das ist gerade bei dem Bereich, da ist auch viel mittlerweile Bearbeitung wichtig, ne? Das im Nachhinein. Oder auch Plugins. Da habe ich auch wenig Plan, aber ich glaube, sowas dann viel. Aber auch das Einzige, was ich sagen würde, ist immer jedem mittlerweile, Digga, hol dir ein iPhone. Wenn du Rapper bist, für deine TikToks. Du musst dir ein iPhone holen. Das ist das Einzige.
Wegen der Cam oder?
Wegen der Kamera, ja. Und wegen der Software dazu. Das ist einfach, also ich war selber davor auch immer Android-Verfechter, ist mir gerade nur dazu eingefallen, ist jetzt nochmal was anderes wegen Kamera, aber wenn es um Do-It-Yourself und TikTok geht, das ist wirklich das Einzige, was ich Leuten sagen würde, Digga, erster Step ist, iPhone zu holen. Du brauchst ja dein Handy vor allem für Instagram, du holst ja die Kamera sowieso nur für Instagram, für TikTok und iPhone macht das zehnmal besser als Android von der Software her, das da rüberzubringen und hochzuladen. Das ist das Einzige, was ich sagen würde. So.
Okay.
Weil wenn du ein krass iPhone hast, dann bist du wirklich, dann kannst du, ja, das hat jetzt das ist ja wieder ein Vorteil eigentlich über TikTok und so eigentlich alles schaffen, sozusagen eigentlich.
Also ihr braucht nur ein iPhone, dann werdet ihr ein Star auf jeden Fall.
Genau. Das ist der Durchbruch.
Apple und immer, sagt,
genau, geht in Apple Store.
Immer schön updaten auf jeden Fall.
Freudigste Werbung, Digga.
Nee, aber ja, voll.
Nee, aber ich fühle es. Ich weiß genau, was du meinst, weil es ist echt wirklich, das Ökosystem ist halt einfach gut.
Geht ja am Ende nur darum, sozusagen on the fly eine coole Cam dabei zu haben, mit der man spontan gut drehen kann. So. Mhm. Also.
Genau.
Wollen jetzt nicht den Konzern Apple hier feiern, aber da ist halt eine coole Kamera am Handy.
Ja, das funktioniert leider bei denen gut.
Der Apple-Look setzt sich durch, also jedes einzelne TikTok von einem großen Star, auch von deutschen Superstars, Bowser oder so, ist alles mit einem iPhone Pro gefilmt, 100%, wenn das hochkant ist. Also außer das ist natürlich jetzt vom Film her so und die Leute gewöhnen sich auch daran und das ist dann wieder das Ding, deine Musik nicht anpassen, aber es drumherum. Das ist für mich dann dieses drumherum, sich anpassen, einsehen, Leute finden iPhone-Quali am geilsten und dann sieht das qualitativer für die aus, sieht größer für die aus, also brauchst du ein iPhone, da passt du dich an.
Krass.
So, krass, das ist so meine Konsequenz immer so.
Ja, interesting takes, aber gut. Also, und wie gesagt, bei dir hat es funktioniert so bis jetzt und kann mir auch gut vorstellen, dass Tendenz das auch noch ein bisschen weitergehen wird, wenn du so weiter am Ball bleibst. Ich hätte noch eine letzte Frage, weil die mich so gesehen ein bisschen betrifft. Niki, bist du durch? Bist du exhausted?
Nee, ich höre dir gern zu auf jeden Fall.
Okay, letzte Frage von mir und dann machen wir so ein bisschen, dann closen wir die
alles
Runde.
Alles gut, ihr könnt reden, ist alles gut. Ich gehe dann einfach oben ins Bett.
Hast du irgendwie eine bestimmte Art, wie du deine Beats pickst? Hörst du zum Beispiel random bei YouTube Sachen, fragst dann irgendwelche Produzenten, ob die dir sowas nachbauen können, werden dir Sachen zugeschickt? Wie läuft so dein ganzes Beat-Picking-Game?
Also tatsächlich, das ist auch ein Ding. Ich will jetzt viel mit Sessions demnächst, wie gesagt, machen, also viel im Studio quasi eigentlich Beat bauen von null auf mit einem Produzenten zusammen. Ich selber kann das leider nicht, aber ich will mir das eigentlich jetzt auch bald mal aneignen so. Aber bis jetzt habe ich immer mit Lizenzen gearbeitet auf YouTube. Das heißt, ich habe immer sehr viel gedickt. Ich höre dann, wenn ich einen neuen Beat suche, ich habe auf YouTube bestimmt schon 200.000 Beats gehört, mindestens, wenn nicht mehr so. Ne? Also es ist dann wirklich auch tiefes Ding, weil du hast ja, kannst ja nicht sagen, ich möchte den Beat mal, genau den Beat ein bisschen langsamer, es geht nicht. So, du musst halt dann einen ganz neuen Beat finden, der irgendwie da passt. Also es ist sehr viel Zeitinvestment, aber bockt sich auch. Und manchmal finde ich dann halt einen YouTube-Kanal von irgendeinem Beat-Produzenten, der mir sehr gut gefällt. Das war damals Beatowski zum Beispiel, das war meine erste EP. Der Beatowski ist ja, das war noch sehr Boom-Bap-lastig und dann habe ich da auf diesen Beat halt geschrieben. Und beim Single Grand war es A3 zum Beispiel. Da war das Geile, dass es selber ein Deutscher ist, der auch so alt ist wie ich, der zum Beispiel viel im Makro-Bereich auch chillt, irgendwie so in Wien. Das war das erste Mal, dass ich da mit jemandem schreiben konnte auf Deutsch und es auch chillig war und man sich auch mal gesehen hat und so. Das war immer schon nice. Jetzt halt gerade habe ich zum Beispiel auch wieder jemanden gefunden, der heißt Luis. Der macht jetzt eher ein bisschen düstere Beats. Das sind Däne zum Beispiel. Da ist mittlerweile jetzt aber auch geil. Mittlerweile hat man dann doch das blaue Häkchen auf Insta zum Beispiel und kann ihm halt schreiben und dann freut er sich und weiß ich nicht, der schreibt dir zurück und schickt dir auch extra Spuren oder so, wenn du irgendwas extra brauchst, mäßig.
Geil.
Ja.
Aber echt Internet, genau. Ne? Bei dir war wirklich vieles übers Internet.
Nur das, weil dann hatte ich selber in der Hand, ich war von niemandem anderen abhängig sozusagen. Ja. Ich wollte irgendwie nicht abhängig sein.
Ja.
Aber das hat, wie gesagt, das ist jetzt sehr drin und mittlerweile kann ich abhängig von anderen Leuten sein und kommt was Besseres bei rum, weil die anderen Leute haben Bock, Beats zu machen.
Mhm.
So, ich muss mich mal ein bisschen vom Kopf ein bisschen mich frei machen in dem Bereich.
Ja, das ist ein super krasser Ansatz, dass du das so autark machen kannst. Ich kenne das auch anders, dass zum Beispiel der Typ, der den Beat macht, dass du dann zu ihm im Studio gehst oder zu ihr und dann quasi er dich auch oder produced, weißt du?
Genau, so habe ich es jetzt auch ein paar Mal gemacht bei den neuen Songs.
Und er produced das, mixt das auch.
Und so will ich es machen eigentlich. Das ist schon auch sehr geil, weil du kannst da mehr reinbringen. Der inspiriert dich auch mal mehr einzusingen, was ich auch nicht so mache. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das in Effekten klingt. Ich schicke hier mal alles roh ab. Genau, also das sind genau die Schritte, wo ich jetzt viel dran arbeiten möchte. Das hat alles Vor- und Nachteile, aber jetzt gerade, ich muss da nicht mehr autark sein. Das war vielleicht 2014 so, weil ich war 14, ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte und wer will auch 14-jährigen Keck da irgendwie aufnehmen, recorden for free. Aber mittlerweile kann ich mir das ja leisten, genau. Ja.
Nice one. Hexer, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Whatever, weil ansonsten würden wir mal langsam Richtung Playlist schauen.
Auf jeden Fall, ja.
Eigentlich nicht, also es war richtig geil, ich konnte richtig geil reden, habe mich sehr wohl gefühlt auch.
Sehr gut, Mann, ja, das ist das Wichtigste.
Ja, ich hatte auch wieder richtig Bock, es ist schon dunkel draußen, es ist spät so, weißt du,
aber
ich hatte jetzt
echt richtig spät Bock
nochmal zu talken und schön, dass du am Start warst.
Gerne, Alter.
Ich hoffe, wir haben auch, du hast ja auch das ein oder andere Interview schon gegeben, weißt du, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das ist aus der Sicht des Artists, wenn man dann immer wieder das selber erzählen muss.
Nee, war gar nicht so, ich fand es richtig chillig, nee, wirklich.
Nice, sehr gut.
Und oft verlabere ich mich auch und heute habe ich, glaube ich, nicht so viel Bullshit gelabert.
War on point. Top. Hoffe für euch draußen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen auf jeden Fall.
Auf jeden, checkt vor allem Hexer aus, Leute, zieht euch die Sachen rein.
Bald, bald kommt ein Video mit Videofilms.
Ja, wir machen auf jeden Fall, ich glaube, man munkelt, dass wir so ein bisschen geilen Scheiß machen jetzt, wir haben ein bisschen was in der Planung, wir müssen nochmal quatschen, aber ich glaube, demnächst kommt da was Cooles.
Und es kommt, das wollte ich auch noch ansprechen, eine Solo-Tour ist in Planung, ist da irgendwas?
Genau, ist jetzt in Planung, ich weiß nicht, ich kann ja im Podcast sagen, es wird wahrscheinlich auf ganz exklusiv. Sieht so aus, als würden wir nächstes Jahr März da was machen, aber alles noch weit hin. Also
geil.
Dauert noch eine Weile, bis wir es ankündigen. Aber es sieht gut aus.
Ja. Sehr, sehr cool, Mann. Ja. Kann man sich drauf freuen, auf jeden Fall.
Ey, nice. Auch für die Stadt hier geil.
Ja.
Auch ganz mal unabhängig von TikTok, Mikmok. Ist für die Stadt halt super schön, dass hier was growt. Und ich finde es immer schön, wenn die Artists, wenn die growen, auch hier bleiben und nicht dann wegziehen und plötzlich BerlinerInnen sind.
Das wollte ich auch vorhin noch sagen zum Erfolg. Das war noch ein Teil des Erfolgs, also weil du vorhin wegen dem Single Grind, auch die Stadt Leipzig, also ne?
Ja, voll.
Ich versuche dir immer was zurückzugeben, weil ich auch viel davon habe, weil eigentlich Leipzig so eine große Stadt ist und aus irgendeinem Grund es eben nicht diesen jungen Leipziger Rapper gab, wie das in allen anderen Städten gab. Und diesen Spot habe ich mir, glaube ich, jetzt irgendwie geholt. Andere kommen jetzt zum Glück nach, was ich voll geil finde. Ich finde das voll schade. Also ich wäre traurig, alleine da irgendwie in Leipzig zu stehen.
Ja,
aber auch ganz großer Punkt. Also das mit Leipzig hatte ich eine Glücksstadt, hier geboren zu sein.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Ist auch sehr schön hier.
Ja, Mann, aber deswegen schön zu hören, dass man da hoffentlich irgendwas zurückgibt.
Ja, voll. Ey, es wird endlich, glaube ich, Zeit. Und das hast du gerade auch gesagt. In Leipzig fehlt wirklich mal jetzt gerade so New Generation ein Artist, der wirklich so big ist. Und das muss nicht mal Hip-Hop sein. Das kann auch irgendwas anderes sein, den man wirklich mit der Stadt verbindet.
Mhm.
Und der hier local ist und richtig groß ist einfach. Ich glaube, das würde für alle Türen öffnen. Und es fehlt halt noch so ein bisschen, weißt du, so auf Major Level. So.
Ja, voll.
Safe.
Aber das ist auch die Evolution. So.
Ja.
Tendenz ist eher, glaube ich, dass da irgendwas passieren wird.
Okay, ey, welcome to the culture.
Ja.
JB Playlist, oder?
Wir würden noch mal ein paar Most Valuable Tracks raushauen.
Auf jeden Fall.
Das heißt, kannst gerne ein, zwei Tunes auf unsere Playlist sozusagen raufhauen. Wenn du Mucke hast, die dich inspiriert.
Nice.
Genau, dann machen wir so eine kleine Collection und wir können auch gerne was da draufhauen. Okay, dann mache ich einfach mal den Anfang.
Yes.
Und zwar gibt es von mir mal wieder zwei Hip-Hop-Tunes. Und zwar der eine von Gats, der heißt Double Standards mit Sampa im Feature. Übertrieben krasser Song. Sehr, sehr geiler Beat und irgendwie auch so dieses Thema Double Standards mega nice im Text rübergebracht, wie ich finde.
Sehr schön.
Deeper Lyrics, geiler Sound. Und als zweiten Tune bekommt ihr Like This von Buddy.
Buddy,
sehr nicer Track. Ja, der von, ich glaube, den habe ich schon raufgebracht. Trouble on Central, den feiere ich krank.
Ey, Story dazu, ich war auf dem Splash, ich glaube vor Corona das Splash.
Mhm.
Und da hat er gespielt. Und ich stand wirklich so einen Meter hinter ihm on stage neben seinem DJ. Und er hat im Wald gespielt auf einer Bühne. Also die kleinste Bühne, die du beim Splash haben kannst.
Crazy.
Und ich dachte mir so, Digga, warum checkt niemand, wer das ist? Der hat einfach mit Nipsey Hussle so die krassesten Songs gemacht.
Krank.
Trouble in South Central, den Song und so. Ich dachte, was, what the fuck?
Buddy ist schon.
Ey, die Bühne war voll davor, aber es hat halt irgendwie niemand so wirklich, ich dachte so.
Das ist komisch, dass er so eine kleine Stage.
Und ich stand davor und ich hab's halt übelst genossen so. Also das war halt geil.
Nice one.
Digga, ich hab auch noch zwei, ich hab so eine kleine Story. Ich hab bei Insta gibt's so eine Seite, ich weiß nicht, kennst du die Hexer? Die heißt Arschrap.
Ja, beste Seite, so geil.
Genau so, in solchen Turnieren habe ich damals mitgemacht, ne? So war das Level. Da waren nur solche Leute, mit denen habe ich da gebattelt.
Geil.
Ja, ist eine sehr witzige Seite. Kennst du die?
Nee, kenn ich nicht.
Genau, das ist halt so eine Meme-Seite. Da zeigen die halt so kurze Ausschnitte von Rap-Songs, von so Leuten, die halt eigentlich wirklich nicht cool sind und wack sind und so. Und ja, und zeigen das dann.
So
das ist sehr, sehr witzig.
So.
Aber dazu muss ich sagen, dass ich da einen Artist gesehen habe, wo ich mir absolut nicht sicher war, ob ich das feier, ob das gut ist oder ob es wack ist. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay,
ja, irgendwas alle muss
sagen,
es ja gegeben
alle
haben.
Sagen, das ist wack. Mhm. Und ich habe es mir angehört und dachte mir so, lasse ich mich beeinflussen von der Meinung, von den Leuten oder fühle ich es? Und ich habe mir den heute, glaube ich, eine Stunde lang auf Repeat gegeben, den Song. Und jetzt fühle ich ihn und das ist der Song,
Niki ist wirklich Mr. Repeat, Alter.
Der Song, der Artist heißt Noah Tendai. Also ihr könnt gerne dann alle selber checken, ob ihr das nice Alter. Findet. Und der Song, der hat nicht mal 1000 Streams auf Spotify und der heißt Noise Fit.
Geil, Mann.
Und er sagt,
das sollten wir
representen. Mein neues Fit, ich habe mein neues Gewand an. Und das ist einfach der ganze Chorus. Das ist einfach chillig. Aber es ist so ein low-fiiger Oldschool-Beat, feiere ich auf jeden Fall.
Ja, yeah. Yeah, man, support the underground, ey.
Deswegen, ey, müssen wir da mal checken, ob das wack ist oder ob es gut ist. wir werden sehen. Aber die Story fand ich ganz witzig. Und dann Special R&B, Hip-Hop, Oldschool. Wir haben gerade probiert, den Namen richtig auszusprechen. Ich
hoffe, keine Garantie, ist falsch.
The Anchor, sorry for that, my bad. Sehr schöner Song, ich liebe die Bassline. Hexer, was geht bei dir?
Ja, man, ich habe auch zwei Songs mitgebracht. Ich habe mich ein bisschen überrascht damit, aber morgen richtig nice, bin ich bei DP im Coney Island, deswegen habe ich gerade mal da einen Song mit Alle reden, sehr, sehr nicer Song, verstehe ich auch immer, ne, dieses Prinzip darüber.
Ist sie bei 365xx
auf jeden.
Gesigned, ja, bei Lina?
Ich meine, ist sie, oder?
Ich weiß nicht, ob die gesigned sind, aber auf jeden Fall arbeiten die eng zusammen.
Okay,
ne?
Cool, vielleicht so Promo.
Also Shoutout.
Genau, ich glaube, Mach Platz ist ja immer noch, deswegen, aber ich bin mir auch nicht sicher. Genau, ein zweiter Song von Lackmann, auch so ein Klassiker, Verwahrloste Lines. Feiere ich immer wieder. Ich habe noch nie drüber geredet, aber so. Ich habe ja damals den Song schon gehört, man kannte den und irgendwie erst, weil ich da auch noch jung war mit 15, irgendwann später, erst 2-3 Jahre später, hat man dann gecheckt, wie der entstanden ist und mittlerweile kenne ich das selber. Ist ja wirklich das Prinzip gewesen, dass die wirklich verwahrloste Lines, also Lines, die immer mal übrig bleiben, die irgendwie keinen Platz gefunden haben, einfach zusammengeblättert haben und daraus ein Song entstanden ist.
Ich glaube,
genau das Gleiche kenne ich auch. Ich habe auch, jetzt mittlerweile checke ich das ja voll, ich fühle es ganz anders als Rapper, ne? Überall habe ich immer so Lines-Schnipsel rumliegen und die haben daraus einen Song gemacht, verwahrloste Lines, und das wurde dann ja noch der größte Song von dem mit, also einer der bekanntesten ist das ja, der dann auch noch so heißt und der übel geil kommt. Und
einfach deswegen, so ein Konstrukt von Punchlines, die irgendwo mal rumgeschwommen
und
sind.
Das,
so.
Und in der Hook dann verwahrloste Lines, einfach richtig geil, und das Prinzip, sowas feiere ich immer sehr, genau.
Sehr, sehr nice.
Die beiden Dinge.
Geil, geil, mega sweet, ja, sehr geil. Ey Leute, was soll ich sagen? So, ich glaube, für mich auf jeden Fall persönlich wird es, glaube ich, echt Zeit, noch eine zu rauchen und ins Bett zu gehen. Ich muss dazu sagen, ich muss morgen früh relativ früh nach Berlin und dann geht es weiter im Takt. Deswegen, ich fand es sehr nice. Leute, checkt Hexer auf jeden Fall ab. Ich glaube, die Locals hier in Leipzig kennen ihn schon. Ich glaube, überregional natürlich auch einige. Streamt den Kram. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber bestimmt bald.
Ja.
Und nächste Woche, ich will gar nicht, JB, hast du noch was zu sagen? Und dann lassen wir den guten
war
Herr
sehr
noch
fresh,
mal
nice, das Hexer, Wort sagen. Dass Hexer uns supported hat. Oh Gott, und weißt du, was ich vergessen habe, Bruder?
Was hast du vergessen?
Unseren Sponsor zu erwähnen. Und wenn ihr es bis jetzt geschafft habt.
Okay, wir können sagen, es ist iPhone.
Genau, war gesponsert von unserem Local Späti Kiezkontor. Alles Weitere dazu
auch Legende
kommt
kennt
bald.
Jeder.
Ja, Mann, Legende in Leipzig auf jeden Fall. Das bester Späti, Zweinondorfer Straße.
Eine kleine Corporation, aber dazu
das
mehr
kommt
später.
Bald am Anfang, genau. Wir haben was Schönes da auf jeden Fall uns bald zu überlegt, muss man so rumformulieren. Yes. Yeah.
Dann überlassen wir das letzte Wort und zum Artist of the Day.
Oh Gott, ach, vielen Dank euch, dass ich hier sein durfte. War wirklich ein geiler Podcast. Wie gesagt, manchmal fühlt man sich ein bisschen unwohl, ist ein bisschen gestresst, aber irgendwie war es heute sehr chillig. Ich bin,
sehr gut.
Ja, fühle mich sehr wohl. Sehr, sehr wohl gefühlt. Und ja, Mann.
Ja.
Wir hören uns.
Das machen
bye
wir.
Bye.
Danke fürs Vorbeischauen und viel Spaß beim Outro, Leute.
Das